Was geht ab, Leute? Hier ist einfach machen, wie immer, zu brasilianischen Klängen, wie ihr das kennt.
Sollen wir nicht einfach machen und loslegen?
Und vielleicht tanzen. Einfach machen, la 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 la.
Das ist krank. Ich schreibe euch für 2027 auf die Gästeliste.
Das ist das Zitat?
Das ist das Zitat, mit dem wir heute in den Podcast reinstarten.
Das ist doch bestimmt irgendwas von Schalke und Schalke Lennart, oder?
Nee, das ist tatsächlich die Legende Timo Gerach, seines Zeichens Bundesliga-Schiedsrichter.
Ja.
Und der hat mir das geschrieben auf das Video von Dennis Aitekin, wie er als DJ auf dem Festival unterwegs ist.
Nein, wir stehen auf der GL.
Wir stehen auf der GL
von der Party, wo Dennis Aitekin Abi auflegt.
So ist es, 2027 wird es soweit sein.
Nein.
Ja.
Ist das geil.
Das ist richtig witzig. Der hat mir das so Freitagabend um 0.80 Uhr gerade hat er es mir geschrieben.
Das ist wild. Das ist auf jeden Fall eine seriöse Zeit.
Und am nächsten Tag habe ich ihn tatsächlich getroffen.
Yeah.
Also nicht persönlich, ich habe ihn gesehen.
Yeah.
Ich war auf der Tribüne, er stand am Spielfeldrand beim Spiel Köln gegen Leverkusen.
Nein.
Ja, ja.
Das ist ja überragend. Wir gehen hin, wenn Dennis Abi auflegt.
So ist es.
Das ist doch toll. Da ist für gute Laune gesorgt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Einfach machen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Es ist viel passiert. Darüber wollen wir sprechen. Ne? In der Bundesliga. Schalke ist aufgestiegen. Julius Fellermann war dabei. Unfassbare Dinge haben sich zugetragen. So auch jetzt in der Folge. Denn wir haben einen sensationellen Gast, auf den ich mich wirklich wahnsinnig freue.
Das ist Wahnsinn.
An dem ich, muss ich sagen, wochenlang gebaggert habe. Und hier ist er. Anton! Hallo Stachi!
Einen wunderschönen guten Tag. Vielleicht könnt ihr mich auch noch auf die Gästeliste schreiben. Ich würde auch gerne hin.
Ja,
so,
ne?
Stachi kommt mit.
Wusstest du, dass Dennis Aitekin auflegt?
Ja, ich habe mal einen Beitrag gesehen, glaube ich.
Ja.
Wo er aufgelegt hat, wo er das so ein bisschen gezeigt hat.
Ey,
ich kenne ihn ja auch persönlich.
Ja.
Ich war ja mal Schiedsrichter, deswegen sehr guter
Wie, du
Mann.
Warst mal Schiedsrichter?
Stimmt, das hast du mal erzählt und das finde ich super spannend. Das wollte ich nämlich gleich noch. Was ist mit der Schiri-Karriere geworden eigentlich?
Ja, die hab ich ganz schnell wieder auf Eis gelegt. Nein, also das war, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 2-3 Jahren. Und da haben wir so ein Experiment gemacht. Nils Petersen, ich und Dennis Aitekin hat uns an die Hand genommen. Und wir mussten dann ein normales Ligaspiel pfeifen. Ich glaube, das war Bezirksliga. Und er war dann in unserem Ohr quasi und hat uns geholfen.
Mhm.
Und wir haben dann einfach gesehen, wie schwer das eigentlich ist, so ein Spiel zu pfeifen und wie oft man falsch steht. Und ich habe so oft falsch geschaut. Also ich habe immer auf den Ball, also nicht nur auf den Ball geguckt.
Ja.
Und ich muss ja auf die Spieler gucken quasi, so wo ein Foul ist. Und es war schon sehr amüsant, aber brauche ich jetzt nicht nochmal, weil das ist schon ein sehr massiver Druck, der da auf einem lastet.
Ey, voll, ne? Ich würde mir nämlich auch die ganze Zeit Gedanken machen darüber, wie ich stehe, so Referee-mäßig und vor allen Dingen, also sieht man manchmal, du kennst ihn ja aus nächster Nähe, aus der Premier League, Stachi, wenn du dann irgendwie so einem Haaland hinterherlaufen musst,
ja.
Da kommt ja jeder, also die Schiris sind ja nicht Usain Bolt so, ne? Das finde ich auch so krass.
Ja, das stimmt.
Ey, das ist schon verrückt. Ey, ich begrüße dich hier gerade als Anton Stach, dabei wirst du doch jetzt auf der Insel nur noch Stachi Goal genannt nach deinem Tor gegen Burnley, oder?
Also Stachi Goal habe ich bis jetzt noch nicht gehört, aber nein, Stachi ist super eigentlich.
Hast du einen Spitznamen irgendwie da in der Premier League?
Stachi.
Aber von den Fans, sag ich jetzt mal.
Also in der Premier League bin ich froh, wenn alle meinen Namen richtig schreiben oder aussprechen können, weil ich heiße hauptsächlich hier Stash.
Oh Gott.
Und auch wird gerne mal mit CK geschrieben.
Ey, das ist wild. Das ist vor allem auch, muss ich auch wirklich sagen, das ist auch den Engländern total egal, ne, wie es wirklich ausgesprochen ist. Also wir gerade, du hast ja auch für die Leute, die es nicht wissen, der Papa von Anton Stach ist ja auch Sportkommentator vom Beruf. Und wir deutschen Kommentatoren machen uns ja unfassbare Gedanken oft und die Engländer sprechen es einfach so, wie sie denken, ne?
Ja, ich habe ein Video gesehen und da hat dann jemand drunter geschrieben, ja, Anton Stasch. Und dann auf diesen Kommentar hat einer geantwortet, er heißt nicht Stasch, er heißt Stuck. Somit, dass ich mit CK heiße einfach. Aber ich sage, okay, akzeptiere ich einfach.
Lassen wir es einfach.
Das ist auch geil. Ja, ich wurde ja in England am Flughafen in Heathrow, natürlich, weil ich wieder letzter Call war, auch mal als Robert Hunky ausgerufen.
Ja.
Das ist wirklich völlig wild und alle standen am Gate und haben sich totgelacht. Das ist Hunky, Alter. Wow. Ja. Ey, aber Stachy, wie sprichst du überhaupt Englisch? Oder bist du da in der deutschen Connection mit Lukas Metscher, Daniel Farke und wie sie alle heißen? Oder ist schon viel Englisch im Team?
Yes, of course, mate. Das passt schon alles. Ja, also Englisch passt. Ich kann mich unterhalten. Ich muss echt sagen, wenn man viel Englisch spricht, fehlen einem auch dann teilweise die deutschen Vokabeln. Das ist schon, also mein Wortschatz ist, glaube ich, weniger geworden auf Deutsch. Aber dadurch, dass wir auch viele Deutsche in der Mannschaft haben oder deutschsprachige Spieler, redet man natürlich ab und zu auch mit denen Deutsch. Also das ist echt sehr, sehr entspannt.
Stachy, und eine Sache hast du erreicht, das müssen wir ja auch mal würdigen. Du bist der erste Deutsche, der gegen ein Team von Michael Jackson ein Tor geschossen hat. Jetzt am vergangenen Wochenende. Und wie geil, dafür lieb ich schon wieder Engländer. Ey, dann kommt einfach aus den Boxen nach dem Sieg von Leeds gegen Burnley Michael Jackson spielen sie
okay,
dann einfach.
Okay, das ist stark.
Das ist geil,
oder?
Das
ist ein starker Move, das ist stark.
Ja, ich distanziere mich davon.
Ja, ich hab auf deinem Insta Michael Jackson Edits vermisst eigentlich.
Boah, stimmt.
Ja, aber das wäre natürlich eine super Idee gewesen, aber ich probiere immer respektvoll zu bleiben in den Edits, weißt du, und deswegen kann ich das nicht machen, weil es würde zu sehr attackieren und es ist unnötig so. Es wäre natürlich eine super Vorlage gewesen, aber bleiben wir lieber einfach. Lieber mal rauslassen.
Mit deinen Edits sorgst du für Furore. Julius ist großer Fan dieser Edits. Ich glaube, dein Lieblings-Edit war das mit den Küken an der Leine, oder?
Ja, ja, aber nach dem Nationalmannschaftsspiel, ich dachte mir so, wie geil kann man eigentlich mit so einem Nazio-Spiel gegen die Schweiz umgehen, wenn man mit so 8 Küken an der Leine. Weltklasse.
Wie hast du damit eigentlich angefangen? Ich weiß das gar nicht.
Ich glaube, es war vor 2,5 Jahren, also wo ich bei Hoffenheim gespielt habe noch. Und dann meine Frau, die hat so Mediendesign und 3D-Design und Management studiert, genau so. Und deswegen haben wir dann irgendwann angefangen. Also sie hat, das war sogar das erste Edit, das war bei dir.
Ehrlich?
In der Show. Das
Wirklich?
War bei dir in der Show, glaube ich.
Jetzt wird ein Schuh raus.
Da hatte ich so einen blauen Pullover an und dann hat sie danach, weil... Da habe ich ein paar Bilder bekommen von euch und habe dann einen Post gemacht.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, es sieht so aus, als ob du eine Gitarre in der Hand hast. Und dann hat sie eine Gitarre rein editiert und das habe ich in dem Bild auch dann verwendet. Und seitdem haben wir es immer so gemacht. Haben so gesagt, warum machen wir es nicht auch im Spiel? Ist so witzig und wie gut sieht es aus und so. Und
das ist ja funny. Oh, rest in peace, Bearded Ballers, hieß die Show auf Twitch damals. Ey, wie geil, das ist der Ursprung. Muss ich sofort meinen Redakteur Onur gleich mal anrufen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann wurden sie immer wilder und ich warte schon drauf. Und du musstest es, glaube ich, den Fans in England, erstmal als du nach Leeds gewechselt bist, erstmal erklären, ne? So, manche haben es nicht direkt gecheckt, ne?
Ja, aber es war... Also in Deutschland hatte ich das Gefühl, hat's halt gar keinen interessiert.
Ja.
Erstmal.
Ja.
Und dann, wo ich nach England gekommen bin, die haben sich natürlich gefragt, so warum ich das mache, wieso das und wo es dann auch nicht lief. Dann habe ich natürlich auch ein paar nette Nachrichten bekommen, dass ich mich mal darauf konzentrieren soll und alles. Aber das ist ja kein Problem. Und dann mit der Zeit, keine Ahnung, fanden sie es auch lustig. Ich krieg manchmal sogar, wenn ich mal keinen Edit poste, kriege ich einfach so Hate-Nachrichten. dass ich wie eins posten soll. Und nein, aber ist witzig, wir machen es ja immer noch für uns, weil wir es selber auch witzig finden. Und ja, die anderen scheinen es auch zu mögen gerade.
Was ja auch irgendwie sehr witzig ist, finde ich, sind ja deine YouTube-Videos. Ich habe mir das so zur Vorbereitung einfach alles nochmal reingefeiert. Aber das ist wirklich peak funny. Ich habe gedacht, wir müssen den Podcast eigentlich gar nicht machen, weil du hast irgendwie so ein Kochvideo, wo du alle Fragen gefühlt beantwortet hast, die ich jetzt mir so aufgeschrieben habe, die ich stellen würde.
Ja, das muss man dazu mal sagen, ne? Also das Game ist relativ unique, ne? Also Fellermann muss man erstmal, also meinen Kollegen hier muss man erstmal zum Lachen bringen. Du hast es geschafft. Und das Schöne ist ja, damit schaffst du ja auch, bist du ja auch ein bisschen deutscher Botschafter, ne? Weil wir Deutsche sind ja immer humorlos im Ausland. Aber bei den humorvollen Engländern, ist schon auch eine Challenge, ne?
Ja, aber es ist auch. Ich hab damit angefangen, so, weil ich dachte, ich wollte es mal probieren und ich bin halt mit YouTube immer aufgewachsen. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Ich gucke immer YouTube und dann dachte ich, keine Ahnung, vielleicht könnte es auch interessant sein, das auch mal so ein bisschen, dass ich mich also begleite quasi. Dann einfach so ein bisschen eigenen Content mache und bis jetzt macht es mir echt Spaß. Natürlich ist mein Englisch, manchmal ist so voll dieses Deutsch-Englische, weißt du, wenn mir dann mal ein Satz nicht einfällt, aber es ist halt, so ist es halt. Und nee, ich denke auch, dass man da gut connecten kann sogar zwischen Deutschland, UK so ein bisschen.
Ja, ne? Also das ist ja eigentlich der Stachy-Botschafter, eigentlich der Stachy-deutscher Botschafter in Leeds.
Du hast auch voll bodenständig gesagt einfach, dass dein größtes Ziel ist, nach der Karriere gesund zu sein. Da gibt's mit Sicherheit aber noch ein paar andere, oder?
Ja, anderes Ziel ist natürlich, die 100k auf YouTube voll machen.
Wichtig, gerade sind es so 13,5, glaube ich, ne?
Ja, genau. Nein, und dann natürlich habe ich, also nach der Karriere, keine Ahnung, ich bin richtig offen, muss ich sagen. Ich mag es einfach, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen auch mit YouTube finde ich das ganz cool, dass man da gezwungen wird, irgendwie musst du ja Content machen. Natürlich musst du darauf achten mit den Spielen und alles. Aber da probierst du mal neue Sachen aus und gehst dahin und machst dies und das. Und das finde ich schon ganz cool. Dann nach der Karriere, ich sag das Wichtigste trotzdem, ich möchte, wenn ich eine Familie habe, möchte ich mit meinen Kindern, möchte ich auch die Schränke aufbauen und keine Ahnung was. Deswegen, ich möchte mich nicht komplett aus der Fassung schießen, in der Karriere natürlich alles reinhauen, aber ich würde schon auch danach gerne ein cooles Leben haben. Deswegen ja, gesund.
Wäre schon schön, dann noch Knie zu haben, ne?
Das ja, ist, es gibt ja den einen oder anderen Sportler, der so ein bisschen wie auf Eiern läuft, ne?
Ja, es ist krass. Ich habe neulich im Mai war hier so ein Fußball-Benefiz-Turnier, was ich immer so moderiere in Köln. Und da war Toni Schumacher da, die deutsche Torwartlegende. Und der arme Kerl, muss man wirklich sagen, ist ja einer von vielen Beispielen. Also Knie, Rücken, da ist nicht mehr viel so, ne? Ja. Und das finde ich dann, ey, wenn du dann das so siehst, denkst du so, okay, boah, war's das wert, so mäßig, ne? Also wenn du halt, also Toni Schumacher ist jetzt schon älteren Semesters, aber ich finde, man sollte schon noch das Recht haben, mit Mitte 40 gerade auslaufen zu können, ne?
Ja, und er hat ja Bundesliga gespielt, ne? Also ich glaube, Premier League oder generell irgendwie in Großbritannien ist ja nochmal ein bisschen ein anderer Zeitplan angesagt, ne? Ist ja nochmal ein Unterschied.
Ja, das, also ich merke auch, die Saison, das kracht schon extrem rein hier. Mhm. Dieses körperliche, die Intensität einfach, das merkt man schon. Jetzt auch die letzten Spiele nochmal durchziehen und danach mal gucken, wie es ist mit einer Pause. Aber es ist auf jeden Fall schon ein Unterschied zur Bundesliga.
Ich will mal kurz auf die Körperlichkeit eingehen. Ich glaube, im FA Cup war das, der Typ, der dich gefoult hat, ich glaube, der hieß auch noch Killman, ne? Kann das sein?
Ja.
Oh mein Gott. Ey, da dachte ich mir so, alter Schwede, also das ist schon ein anderes Game, ne? Was so das Selbstbewusstsein auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen bei Grätschen angeht, so, ne?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Innenverteidiger sind natürlich alles absolute Maschinen und wenn die einmal zur Grätsche ansetzen, die haben halt keine Rücksicht auf Verluste, ne? Also wenn die den Ball spielen, super. Wenn die dich mitnehmen, ist egal. Dann musst du halt aufpassen, musst du dich um dich selber kümmern. So habe ich das Gefühl. Also die gehen schon, wenn die in Zweikampf gehen, dann gehen die komplett all in. Und das war in dem Fall auch so. Boah. Trifft halt nicht den Ball, trifft nur mein Knöchel und dann ist halt nicht so einfach, da noch standhaft zu bleiben.
Aber ist das vielleicht auch so ein Grund, weshalb so der Wechsel von Bundesliga zu Premier League irgendwie für manche ja ein bisschen holprig verläuft? Also ich denke da jetzt gerade an Woltemade oder Wirtz, die jetzt ein bisschen, zumindest was manche Medien sagen, strugglen mit der Körperlichkeit und dem Spiel dann da.
Ja, ist eine, weiß ich nicht, ist ja eh jeder individuell, so wie er es macht. Man muss trotzdem auch sagen, die Medien in England natürlich sind sehr extrem, auch vor allen Dingen bei den beiden jetzt, weil ich denke, sie haben trotzdem, Nick hat da am Anfang so viele Tore geschossen, jetzt aktuell spielt er nicht mehr viel, aber auch Flo extrem viele Chancen kreiert, deswegen hat schon auch echt eine gute Saison gespielt. Das ist nicht einfach, sage ich auch, in der Premier League, aber ich glaube schon einfach, man muss bereit sein für dieses körperliche, dieses robuste Spiel, auch diese Intensität und Dynamik, das ist schon der größte Unterschied zur Bundesliga, würde ich sagen.
Ist man eigentlich connected in der Premier League als Deutsche? Gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit Flo Wirtz und Nick Woltemade oder so?
Nein, eine WhatsApp-Gruppe gibt es nicht, aber wenn man sich dann beim Spiel sieht, dann quatscht man kurz. Und deswegen, also sind ja relativ viele Deutsche oder so. In jedem Verein ist vielleicht ein
Ja.
Immer ganz cool, auch wenn man sich eigentlich nicht kennt, unterhält man sich dann trotzdem.
Ja.
Weil da ist der Zusammenhalt dann da.
Wobei ihr euch ja dann jetzt mittlerweile auch kennt über die Nation, ne?
Ja.
Wie war das eigentlich so für dich? Also ich meine, das ist ja schon was Besonderes, ne? Also diese Saison ist einfach wahnsinnig viel passiert bei dir, ne? Also du kommst an, also erstmal vorne angefangen vielleicht, Elland Road, wildes, traditionsreiches Stadion, Leeds, erstes Heimspiel, Everton, Traditionsverein, dann stehst du in der Startelf, ein Matcher trifft auch noch, ihr gewinnt, glaube ich, 1-0. Was hat das mit dem kleinen Stachi in dir gemacht?
Also erstmal muss ich sagen, Riesenempfehlung, Elland Road, ja, da mal hinzugehen und ein Spiel zu schauen. Boah, das unter Flutlicht, unfassbar. Also muss ich echt sagen, richtig Gänsehaut.
Ja.
Und allein dieses erste Spiel, wie du auch gesagt hast, war natürlich ein optimaler Start. Die Stimmung war Wahnsinn. Also wirklich manchmal, ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Hörsturz einfach auf dem Platz. Konnte mich selber nicht mehr hören, weil es so laut war. Und es ist einfach, die Atmosphäre ist einfach anders. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber die leben alle so im Moment. Also die schreien alle zusammen. Da gibt's nicht so eine Seite, die ist laut, eine ist nicht laut, die anderen, die gucken nur so zu, sondern entweder schreien alle oder alle sagen nichts. Und ja, mit dem kleinen Stachy hat das auf jeden Fall was gemacht. Vor allem, als wir da gewonnen haben, das war schon ein Mega-Erlebnis.
Und jetzt spielst du in der Premier League und dann kam plötzlich der Nationalmannschaftsanruf auch. Wie war das so? Das ist ja auch noch alles diese Saison passiert.
Ja, das war völlig überraschend, muss ich sagen, der Anruf. Aber die Zeit dann in der Nazio, ich kannte ja viele von früher noch, von damals, wo ich dabei war. Und deswegen haben sie es mir relativ einfach gemacht, auch so da aufgenommen zu werden. Das Niveau ist natürlich super und ja, hat man sich einfach ausgetauscht, auch mit den Leuten dann aus der Premier League. War mal wieder schön, Deutsch zu reden, muss ich sagen. Dass man einfach wieder ganz normal nicht nachdenken muss, was man sagt. Und war eine coole Erfahrung. Ich hoffe natürlich, dass ich da in Zukunft nochmal dabei sein darf.
Wir haben ja festgestellt, auch schon mal zusammen, der Nationaltrainer meldet sich ja nicht im Twitch-Chat oder slidet auch nicht in die Insta-DMs, sondern ich glaube, der ruft an, ne? Ist das richtig?
Ja, also ich hätte auch kein Problem, wenn er bei YouTube bei mir kommentiert.
Ja. Kein Problem.
Aber nein, er ruft an.
Hast du erstmal weggedrückt, ne? Und dann dann 20 Minuten später zurückgerufen, oder?
Ja, also nicht weggedrückt, aber ich habe gefrühstückt, glaube ich, da. Und deswegen habe ich es nicht gesehen, weil ich habe eigentlich mein Handy nie auf laut gefühlt.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, verpasster Anruf, so eine deutsche Nummer. Und dachte ich so, ja, okay, alles klar. Ich dachte aber eigentlich nicht, dass er das ist.
Mhm.
Aber dann dachte ich schon irgendwie so, es könnte die Zeit sein. Weiß ich jetzt nicht. Dann dachte ich ja wieder, nee, kann nicht sein. Dann habe ich zurückgerufen und dann ist er wieder nicht rangegangen, glaube ich.
Mhm.
Und dann habe ich Handy aber auf laut gemacht und dann bin ich rangegangen und dann hat er direkt gesagt, ja, Julian Nagelsmann hier, und dann natürlich alles aus dem Gesicht gefallen.
Boah.
Aber hast du ihm dann erstmal auf die Mailbox gequatscht oder also als du ihn zurückgerufen hast und er nicht rangegangen ist?
Nein, ich habe einfach angerufen. Und als er nicht reingegangen ist, hab ich einfach aufgelegt.
Das ist klar. Sag mal, mit wem teilst du deine Freunde dann als erstes eigentlich? Rufst du Papa dann schon auch an?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen bevor es eigentlich veröffentlicht wird, deswegen muss man da eben ein bisschen aufpassen. Aber meine Frau stand direkt neben mir.
Ja.
Die ist auch durchgedreht, weil ich habe den Anruf bekommen, die ist dann so ganz nah. Ist sie so mit ihrem Ohr ans Handy gegangen und hat dann den Namen auch nur gehört und hat dann so ohne Ton rumgeschrien neben mir. Also konnte ich mich eh schon nicht konzentrieren. Und mein Physio war auch da, deswegen war das schon ein cooles Erlebnis. Und danach natürlich Familie, die habe ich dann ein bisschen geprankt, muss ich sagen.
Hast du gesagt, du wurdest nicht nominiert, oder?
Nein, es ging eigentlich um die Länderspielpause, was wir machen. Und dann habe ich gesagt, ob ich nach Hause komme, habe ich gesagt, ja, Flüge sind teuer und Wetter ist auch nicht gut und deswegen wird das Ganze nichts. Und dann haben sie gesagt, ja, kein Problem. Dann habe ich gesagt, ich fliege aber trotzdem nach Deutschland. Dann also, hä, ja, wieso? Und dann habe ich gesagt, ja, wegen Nationalmannschaft. So ungefähr, aber.
Geil. Für mich ist das ja super spannend, dass Stachis Papa auch Sportkommentator ist. Ich habe nämlich meine Tochter vorhin nochmal gefragt, die war bei der besagten Show damals nämlich nebenan im Zimmer und hat gepennt. Und da habe ich gefragt, ey, du kennst doch den Stachi von der Folge. Und ja, was soll ich den fragen? Und dann sagt meine Tochter, die bald 13 wird, weil die weiß nämlich, dass Stachis Papa auch Sportkommentator ist. Ja, frag ihn doch mal, ob es traumatisierend ist, ein Vater als Sportkommentator zu haben. Und ich habe die ganze Fahrt hierhin über diese Frage nachgedacht und ich dachte mir, okay, alles klar, das ist eine wilde Frage, aber es ist nicht traumatisierend. Ich glaube, man schaut einfach wahnsinnig viel Sport, ne, Stachi?
Ja, also es ist nicht überhaupt nicht traumatisierend. Im Gegenteil, eigentlich ist cool, dass man jemanden hat, also vor allem für mich, der so die Leidenschaft dann mit einem teilt. Und das war ja von Beginn an, ich hatte ja super Vorteil. Ich konnte mit ins Stadion, als ich noch ein kleiner Stöpsel war, konnte auch am Platz sitzen, wo die Kommentatoren sitzen und dann sogar auch ein paar Spieler treffen. Ich kann mich noch erinnern, ich war beim 5-4 Bremen gegen Hoffenheim.
Oha.
War ich im Stadion, habe danach Carlos Eduardo noch gesehen und habe ein Autogramm von ihm bekommen. Boah. Also da hast du schon auch viele coole Erlebnisse mit und deswegen auf gar keinen Fall traumatisierend. Und man guckt mehr Sport natürlich.
Absolut. Und wer Papa Stach nicht kennt, unbedingt mal drauf achten. Herausragende, also als muss man wirklich sagen, Tenniskommentatoren-Legende. Vor allen Dingen natürlich auch aus der Fußball-Bundesliga. Aber die Tennisübertragung, die du guckst, Feli, macht wahrscheinlich fast alle Papa Stach.
Stark.
Ja.
Stark.
Gut möglich, ja.
Ja. Stark wie englische Fans.
Stark.
Stark. Ja. Stark. Aber wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, du irgendwie hast es relativ genossen, mal ein bisschen einfach Deutsch zu quatschen. Was vermisst denn ein Anton Stach sonst noch an Deutschland?
Bon Prix wird 40 und das feiern wir mit... What? 40? Wie kann das denn schon sein? Wie geht es jetzt weiter? Ganz klar. Wir feiern das und 4 Jahrzehnte immer genau deinen Style. Feiere mit und sichere dir viele tolle Goodies, Rabatte und noch mehr. Jetzt auf bonprix.de und in der Bonprix-App.
Boah, sehr schöne Frage. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich vermisse Maultaschen. Ich vermisse so deutsche Bäcker, deutsches Brot, muss man schon sagen. So die Bäckereien in Deutschland sind next level. Dann vermisse ich Steckdosen im Badezimmer.
Oh ja.
Ist das random?
Was vermisse ich noch?
Ja, aber dieses englische Steckdosen-Game ist auch bodenlos, ja, Alter.
Immer so andere Dinger, ne?
Ja, und es ist, Alter, ich raste aus in England.
Hier gibt's auch keinen Keller gefühlt.
Stimmt.
Das ist auch komisch ein bisschen.
Niemand hat einen Keller in den Häusern, stimmt. Das ist strange.
Ja. Ja, das ist so geil, diese Sachen. Das ist wirklich stark.
Und was noch? Ja, das wären die ersten Sachen, die mir so einfallen. So, ich muss sagen, Autofahren gewöhnt man sich echt schnell dran auf der anderen Seite. Ich glaube, da hätte ich jetzt extreme Probleme in Deutschland.
Ist das so? Wie schnell hast du dich dran gewöhnt? Das hat mir Per Mertesacker auch mal erzählt. Alter, sich da umzustellen, also du bist jetzt komplett in dem englischen Fahrgame auf der anderen Seite drin, ja?
Ja, ja, komplett. Ich habe alles mitgenommen hier. Also hier auch ganz schwierig, Blitzer hier sind anders. Ist überall Ampelkameras. Also die sind richtig hinterher. Buslane darf man nicht fahren. Habe ich auch alles, durfte ich alles lernen, alles in der Praxis habe ich gelernt.
Also mit teuren Strafzetteln, ja?
Ja, genau. Und nee, ich muss sagen, wie schnell ich mich dran gewöhnt habe, war eigentlich... Ich würde sagen, 1-2 Fahrten, dann gewöhnst du dich dran. Das ist halt komisch, dass wenn du rechts sitzt, dass das ganze Auto noch links ist. Das heißt, du guckst dann rechts auf den Abstand zu dem anderen Auto, aber fährst links schon in den Busch. So, weißt du?
Total.
Das ist ja das Problem.
Ey, ich schwör's euch, ich habe mal in Schottland gedreht mit einem damaligen Spieler von Dundee United, ein Deutscher, und ich bin gefahren in Schottland, Alter, ich habe dieses Auto ohne rechte Seite wieder zurückgebracht beim Mietverleih da, beim Autoverleih. Also Boden, man diese Abstände, man checkt diese Abstände nicht, ne? Das ist so krass.
Ja, das Das ist echt schwer. Und dann vor allem Kreisel sehr schwierig, muss ich sagen. Vor allem, wenn Kreisel mehrspurig ist.
Ja.
Ist schon ungewohnt. Dann natürlich so Parkhaus ist anders.
Fest. Verstehst du Kreisel? Man, du musst auf der anderen Seite raus, Alter. Das
ja,
ist,
also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, seit 3,5 Jahren kein Auto mehr gefahren.
Ach so,
ja. Die dann besser nicht in England. Das ist da ganz gut zu mir. Also von daher.
Ja, aber was ich echt sagen muss, die Autofahrer hier, sehr, sehr sympathisch.
Ja.
Muss ich Props geben, wahrscheinlich sogar so freundlicher und besser als in Deutschland.
Aber du bist mit einem englischen Auto auch unterwegs, ne? Ja, du hast nicht erst mit dem deutschen Auto angefangen zu fahren, weil das geht ja auch, ne?
Weil dann ich hatte überlegt, das mitzunehmen, aber dann, ich glaube, wenn du dann in Parkhäuser fährst, dann, also ich habe lange Arme, das ist logisch, aber ich kann jetzt nicht komplett durch die Kabine vorne greifen und auf der anderen Seite ein Parkticket ziehen.
Ja.
Deswegen habe ich lieber mich für ein Englisches entschieden.
Ja. Ich hätte actually auch nicht damit gerechnet, dass wir uns jetzt hier einfach 5 Minuten übers Auto fahren.
Und ja, aber der Stachi sagt so spannende Sachen wie mit diesem Brot, ne? Also, ich kommentiere hin und wieder Champions League auch in England und zuletzt, glaube ich, bei Chelsea, also schon, wann war es, vorletzte Saison oder so. Und dann, es gibt immer für die UEFA, also von der UEFA gibt es dann immer für die Rechteinhaber, so Lunchbags oder so kleine Tüten, wo was zu essen drin ist. Und das ist aber natürlich national abhängig. Und dieses Brot, dieses Sandwich-Brot in England, das ist das Weißeste, was ich jemals, das hat niemals ein Korn gesehen. Das ist so weiß. Und ich verstehe Stachis Pain total, weil, also, das muss man wirklich sagen, ich liebe England, aber das Brotgame ist bodenlos, ne?
Ja, also ich esse auch wirklich gar kein Brot mehr. Und was ich vergessen habe, ist Döner.
Ja.
Döner. Ich vermisse Döner, Mann.
Ja.
Es ist wirklich, ich vermisse es einfach.
Also selbst in London, glaube ich, schwer, einen guten Döner, ne, zu bekommen.
Ja, ist sehr schwer.
Schon verrückt. Aber Döner halt auch teuer geworden jetzt, ne, muss man auch sagen.
Ja.
Ey, ich hatte noch eine Frage. Hast du Kloppo da schon getroffen? Ist der schon mal vorbeigekommen?
Nee, war noch nicht da. Wie? Also der ist ja irgendwie im Kosmos. So mit Red Bull und alles, aber ich hab ihn noch nicht treffen dürfen, leider.
Ich hätte jetzt gedacht, der hält da irgendwie mal ab und zu so eine feurige Kabinenansprache.
Die hält Daniel Farke schon, ne?
Ja, das war Daniel Farke.
Das ist ja ein Deutscher, aber lange schon in England auch aktiv, Daniel Farke mit Unterbrechung. Ernsthaft, also ich meine, ich finde, in einem neuen Land taktische Dinge, das ist ja, also kann man da nochmal nachfragen auf Deutsch, wenn man es in der Kabine nicht ganz gecheckt hat oder so, oder macht man das nicht? Weil ja, ich nehme an, er macht die Kabinenansprache und macht es ja komplett auf Englisch, nehme ich mal an, ne?
Ja, er macht alles auf Englisch, aber wenn man was nicht verstanden hat, also vor allen Dingen für mich jetzt, dann kann man natürlich auf Deutsch nochmal nachfragen, auch wenn es in der Übung ist, in der taktischen, das ist dann immer so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Für mich persönlich jetzt, also das ist schon relativ entspannt, taktisch auch. Vorm Spiel fragt er dann auf Deutsch meistens, ob ich noch Fragen habe oder ob es noch irgendwas Unklares gibt.
Dein Fußball passt schon ganz gut so, ne, zu Farke. Also wie ihr so Fußball spielen lasst und so, das ist schon ein ganz gutes Match, ne, du und er.
Ja, ich denke auch, das klappt echt ganz gut jetzt in der ersten Saison.
Ja.
Was ich mich immer frage bei so taktischen Sachen, also wie random ist das, wenn man dann zur Nationalmannschaft kommt, weil es ist eigentlich für jeden Spieler eine Umstellung, wenn man plötzlich taktisch anders spielen sollte, oder? Also, weil ich stelle mir so vor, keine Ahnung, jetzt jemand von Bayern kommt zu Nagelsmann und da wird dann anders gespielt als im Verein. Das muss ja mega komisch sein. Da treffen ja 8 verschiedene Taktiken aufeinander, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall ungewohnt. Ich denke, für die Spieler, die dann häufiger bei der Nazio dabei sind, für die ist es dann nochmal ein bisschen einfacher, weil sie kennen ja die Anforderungen vom Bundestrainer, auch die taktischen Sachen. Und aber jetzt zum Beispiel für Spieler, die neu dabei sind, ist es natürlich eine Umstellung, aber jetzt nichts Weltbewegendes, weil eigentlich die meisten Spieler, die auch auf dem Niveau dann spielen, die können damit eigentlich relativ gut umgehen und das schnell lernen oder reinkriegen, die taktischen Vorgaben.
Stachi, wir wollen nicht, dass du Strafe zahlen musst gleich beim Training. Du musst nämlich los, ne? Wir wollen dir deine Zeit nicht stehlen. Sag mir nur noch kurz, in England, geile Abschlüsse aus der Distanz. Oh, das liebe ich einfach so. Das sind ja die Screamer.
Ne? Das habe ich mir aufgeschrieben.
Ey, bist du nicht
einer der wenigen Fußballer, der noch so schießt, wie früher geschossen wurde?
Ja, Mann, ist so, ne?
Da wird auch einfach mal gelatzt aus ein paar Metern.
Ja, ey, das ist so geil. Hast du das extra für England drauf geschafft, einfach den Hammer auszupacken? Weil das ist ja ein Screamer nach dem nächsten dabei. Was da los?
Ich weiß auch nicht. Ich denke, ich habe eigentlich einen ganz guten Schuss, so vor allem im Training auch, und dann probiere ich halt einfach. Und wenn es jetzt ein paar Mal geklappt hat, dann ist es natürlich schön. Dann probiert man es auch nochmal weiter, weil ich denke auch, es muss ja nicht mal ein Tor sein, aber es kann daraus immer was entstehen. Wenn es dann ein Abpraller ist oder eine Ecke vielleicht, weil Ecken sind ja auch ein großes Thema, Setpieces. Mhm. Das heißt, weil ich denke mir immer, wenn man nicht probiert zu schießen, dann kannst du auch kein Tor schießen.
Einfach machen.
Ganz einfach. Ne? Einfach machen. Und in England.
Einfach machen.
In England Weitschusstore machen immer noch, finde ich, Endstufe, ne? Ja. Also in der Premier League ein Weitschusstor.
Sieht und
dann,
anders aus.
Dann jubeln die Leute wie so Würmer in diesem Block. Das finde ich einfach geil. Das hat was, ne?
Ja, ist aber überragend. Ich muss sagen, keine Ahnung. Zwei, dreimal, ich wollte jubeln danach, aber ich wusste nicht wohin, weil ich so in der Mitte vom Platz bin. Mhm. Dann habe ich ein bisschen komisch einfach in der Mitte gejubelt. Da muss ich mich noch ein bisschen verbessern auf jeden Fall.
Aber hast du irgendwie so ein Vorbild, irgendwie was so Schüsse angeht früher? Oder hast du irgendwie danach gemacht?
Was Schüsse angeht, eigentlich nicht. Eigentlich alle, die gut schießen konnten. So ein bisschen Vorbild war Frank Lampard von früher. Mhm. Aber jetzt nicht nur wegen seiner Schüsse, sondern allgemein von seiner Spielweise.
Ja. Stachi, letzte Frage noch von meiner Seite. Findest du, bist du in Deutschland ein bisschen unterschätzt? Weil die Engländer lieben dich. Checken das die Deutschen noch nicht so ganz?
Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr, wie ich hier aufgenommen wurde in England. Auch von den Leuten, wie ich unterstützt werde. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Saison noch super abschließen können. Die letzten drei Spiele. Und ich denke, dann war es echt ein gutes Jahr.
Ja.
Und bin einfach sehr dankbar für diese Experience im Ausland. Deswegen habe ich es auch gemacht, weil man dann einfach mal aus der Komfortzone rauskommt und was anderes sieht. Und bis jetzt klappt es echt sehr, sehr gut.
Hast du Sommerurlaub schon gebucht?
Nein, habe ich noch nicht.
der Stachi ist ein Last-Minute-Typ, glaube ich.
Ja, da habe ich mal bei iTours nochmal geguckt.
Die Last-Minute-Angebote.
Ja. Genau. Alright. Stachi, hör mal, dann ganz, ganz viel Spaß beim Training. Grüße nach Leeds und wirklich, Felly, guck dir diese Bude an. Elland Road ist wirklich mega, mega geil.
Ja, ey, wir müssen da mal hin.
Komm vorbei. Seid eingeladen. Komm vorbei zum Spiel einfach.
Wir kommen vorbei und bringen Döner mit.
Oh ja.
Ja. Boah, was für ein Brett.
Ey, Poldi kann doch einfach mal welche rüberschicken, oder? Die noch warm sind, oder?
Er ist ja in Polen gerade.
Ach ja, ja, Poldi soll mal klären.
Noch weiter.
Ich schreibe gleich mal Poldi, er soll Stachi mal ein paar Döner rüberschieben. Vielen Dank, Stachi, ne? Grüße, viel Spaß beim Training.
Danke euch.
Danke, mein Lieber. Noch, ja? Hau
danke,
rein.
Danke.
Ciao, ciao.
Hau rein, Jung.
Ciao. Ey, Poldi soll doch mal was schicken.
Der hat doch auch diese Ready-Dinger, die hat doch diese,
ja,
also.
Der arme Mann.
Ich weiß nicht, wie viel Werbung wir hier machen dürfen, aber in Supermärkten mit dem rot-weißen Logo.
Ja, gerade hatten wir auch schon ein Reiseunternehmen, gerade bei dir, was überhaupt nicht bei uns auf der Payroll steht. Wahnsinn. Hey. Habe ich dir zu viel versprochen, Stachi, überragender Typ, ne?
Komplett, ich habe mir so viel noch aufgeschrieben. Karriere gestartet übrigens beim Buchholzer FC und die haben ein richtig geiles Trainingsgelände. Da war ich ein bisschen neidisch gestern, als ich das gesehen habe.
Ja, und dann Jedelo und so, ne? Und dann plötzlich ist er irgendwie in der Bundesliga über Fürth, Kleeblatt Mainz und Hoffenheim. Es ist irgendwie eine. Ich glaube, Stachi ist ein Fußballer, der in Deutschland, ich finde, er ist ein bisschen unterschätzt. Den hatte man nicht so auf dem Schirm, aber Leeds wollte den ja unbedingt haben.
Ja. Also ich habe gestern meinem besten Homie geschrieben,
ja?
dass er heute zu Gast ist.
Ja.
Und er hat direkt geschrieben, komplett underrated.
Komplett underrated?
Ja.
Komplett, weil der hat einfach, der kann im Spiel so eine Kontrolle geben, der Stachy. Und das ist ja so ein bisschen das Spielsystem von Leeds United, so sehr viel Ballkontrolle, Dominanz. Dann hat der einen Schuss wie eine Kuh. Und vor allem eins, der ist total spielintelligent. Das hat man schon bei Hoffenheim, finde ich, gemerkt. Ja. Der weiß immer, wo man stehen muss.
Ja, voll.
Wir haben auch
einfach ein geiler Typ.
Ja, ist ein wirklich, wirklich korrekter, auf dem Boden gebliebener Typ. Sag mal, und wir haben auch auf dem Boden geblieben.
Oh ja, jetzt geht's los.
Ist der Mann, der sich viel mit der Eintracht beschäftigt, der unser zweiter Gast ist, direkt Schlag auf Schlag. Basti Red, Junge, da ist er!
Gute und Grüße, ihr zwei.
Grüße! Hallo, hallo, ey Junge, das ist, ey, erst Anton Stach zu Gast, dann Basti Red, wo soll das noch hinführen? Konntest du gerade noch ein bisschen was mitbekommen, irgendwie von Stachy oder hast du über den Link, konntest du ein bisschen was hören?
Nee, ich durfte nicht rein gleichzeitig mit Stachy, wurde mir
ja gesagt. Ja, ich hab ihm gesagt, das hätte sonst so, wurde mir von der Regie gesagt, dass es ansonsten irgendwie so ein bisschen durcheinander geht.
Stachy wäre einer für die Eintracht auch, ne, Basti?
Ich ärgere mich tatsächlich, dass wir diesen Move nicht gemacht haben, weil er wäre, glaube ich, genau der Spielertyp, der uns fehlt.
Ja, ne? Als wir darüber gesprochen haben, dass wir dich unbedingt in diesem Podcast, in der Show hier heute zu Gast haben müssen, hatte ich auch ein bisschen Angst gleichzeitig, weil ich weiß nicht, wie es deinem Gemüt geht bei der aktuellen Situation bei der Eintracht. Wie geht's dir?
Ehrlich gesagt will ich, dass die Saison einfach nur vorbei ist. Ich glaube, die Leute denken, ich würde mich unfassbar aufregen, aber ich bin seit Wochen in so einem Modus, wo ich sage, Leute, wie viele Spieltage sind jetzt noch? Und dann gucke ich es mir an und dann fahre ich dahin und dann gehe ich da ins Stadion und dann mache ich hier eine Sendung und da eine Sendung. Aber wenn man ehrlich ist, ist der emotionale Ofen schon ein bisschen aus.
Ey, aber ich frage mich, wie konnte das passieren? Ich sag mal so als neutraler Beobachter, dass da erwische ich mich auch bei, sozusagen die Eintracht in Anführungsstrichen da so im grauen Mittelmaß aktuell zu sehen. Wenn wir gerade hier auch im RTL-Kontext die Eintracht in den letzten Jahren, ja, da hat man Eintracht schon geschrien, auch wenn noch gar nichts passiert ist. Und wie konnte das geschehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hat sich irgendwann eingeschlichen. Also es gab ja nicht diesen einen Moment, wo man sagt, ey, da ist die Saison gekippt. Sondern du hattest am Anfang der Saison mit den Topmännern so Spiele, wo du dachtest, da fehlt irgendwie so die nötige Power. Du hattest eine Champions-League-Auslosung, die einfach ein Regal zu hoch war für Eintracht Frankfurt. Da ist dann auch irgendwie nichts Emotionales passiert. Dann ist die Topmänner entlassen worden. Dann hat man schon gesehen, okay, da stimmt an gewissen Stellen vielleicht irgendwas nicht. Dann hast du den einen oder anderen falschen Transfer getätigt und dann hat sich das irgendwie so reingeslidet, auch durch die Spielweise, das muss man dazu sagen, unter allen drei Trainerteams, dass du auch, wenn du im Stadion warst, jetzt irgendwie nicht beseelt rausgekommen bist, sondern eher so, ja, jetzt haben wir halt 1-0 gegen Augsburg, gegen Mainz gewonnen, irgendwie mit Ach und Krach gegen Augsburg. Also es fehlen so ein bisschen die emotionalen Ankerpunkte in dieser Saison.
Ey, das ist so krass. Ich bin auf dem Weg gewesen, arbeiten und hab eine Freundin angerufen, großer Eintracht Frankfurt-Fan. Und die geht dran. Und ich so, ey, alles klar. Ich wollte sie wegen einer Sache sprechen. Die so, ja, schieß los. Ich bin hier gerade Augsburg gegen Frankfurt. Ich bin im Stadion. Normalerweise hätte sie mich durchbeleidigt und gesagt, bist du geisteskrank, mich jetzt hier anzurufen? Worum geht's? Nee, erzähl. Und ich wollte anfangen, mit mir zu telefonieren während des Spiels. Und da dachte ich mir schon so, Alter, das hätte es in den letzten 7 Jahren, glaube ich, nicht gegeben, dass ein Eintracht Frankfurt-Fan im Block steht und mit mir über irgendeine andere Scheiße telefonieren möchte. Da muss schon echt viel passiert sein, ja?
Ja, wie gesagt, das Augsburg-Spiel ist tatsächlich ein bisschen exemplarisch, dass du denkst, yo, es gibt Spiele diese Saison, wenn ich dran denke, wie die Eintracht auf St. Pauli gespielt hat. Ich erinnere mich nicht an eine einzige Szene aus diesem Spiel. Das war so ein Spiel, wo ich dachte, ich schlaf gleich ein. Mhm. So, da passiert nichts. Und was die Eintracht in diesen letzten 7 Jahren, die du angesprochen hast, ja immer ausgezeichnet hat, war diese Eintracht-DNA, das war diese Emotionalität, das waren wilde Geschichten. Da waren auch nicht immer gute Spiele dabei, aber es war immer Strom. Mhm. Und irgendwie hast du so das Gefühl, dass dieser Strom so ein bisschen weg ist. Und das merkt man dieser Mannschaft auch an. Das überträgt sich dann auf die Ränge. Und man hat sich immer wieder probiert, so ein bisschen neu zu motivieren, weil die Tabellensituation sieht ja gar nicht so unglaublich dramatisch aus. Ich glaube nicht, dass man sich beschweren kann als Eintracht-Fan, wenn du mal eine Platz-7-Saison, Platz-8-Saison hast. Das ist, glaube ich, völlig normal. Und auch, dass mal nicht alles klappt, ist völlig normal. Aber diese merkwürdige fehlende Emotionalität, die macht mir schon so ein bisschen Angst, weil man da an gewissen Stellen diese eigene DNA verloren hat. Und das ganze Umfeld ist so ein bisschen auf einer sehr wilden Suche nach Gründen. Also es gibt hier die verschiedensten Diskussionen über einzelne Spieler, über den Trainer, über Krösche, über Hellmann, über tausend merkwürdige Sachen. Aber so wirklich greifen kann man es nicht. Es konzentriert sich momentan viel auf den Trainer. Mhm. Aber da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich das Gefühl habe, die Probleme liegen übergeordneter und der Trainer wäre ja gar nicht da, wenn vorher schon alles in Ordnung gewesen wäre.
Das heißt, du bist eher Team Riera?
Nee, das will ich auch nicht sagen. Ich glaube, diese Ambivalenz halten auch viele momentan gar nicht aus. Also ich bin weder Team Riera noch Team Anti-Riera. Ich bin eher so, dass ich sage, hey, wir müssen mal irgendwie den Dingen auf den Grund gehen. Und ich bin nur kein Fan davon, den einzigen Grund bei Riera zu suchen. Und das Gefühl habe ich momentan so ein bisschen, es wird momentan so getan, ja, durch seine PKs, durch seine Auftritte, durch seine Art und Weise mit den Spielern zu kommunizieren. Deswegen existieren diese ganzen Probleme hier und das stimmt ja nicht. Also nochmal, dieser Trainer ist nur da, weil es vorher schon Probleme gab. Ich habe auch das Gefühl, dass er mit seiner Art irgendwie dermaßen aneckt, dass man sich da leicht draufstürzen kann. Deswegen kommt es vielleicht bei dem einen oder anderen so rüber, als wenn ich ihn verteidigen würde, obgleich ich genauso enttäuscht bin. Weil als er hier angekommen ist, war das schon sehr 069 DNA, sehr breitbeinig, gerade ein sehr guter Kontrast zu Dino Topmüller, wo man teilweise auf den PKs eingeschlafen ist. Das passiert jetzt nicht mehr, aber man muss halt auch sagen, wenn du so auftrittst, Digga, hier in Frankfurt, dann darfst du nicht so 2-1 gegen den HSV verlieren. Das fliegt dir dann auch völlig zurecht um die Ohren. Über die Intensität von diesem um die Ohren fliegen kann man dann diskutieren, das habe ich auch gemacht. Aber man muss schon sagen, also diese Dinge, die er gesagt hat und großspurig angekündigt hat, die sind auch nicht allein getreten.
Es ist schon krass. Also ich finde, so die Diskussion um Riera ist ja wirklich, die schwappt ja über ganz Deutschland gefühlt. Das ist ja nicht mehr nur ein Frankfurt-Ding, sondern es ist ja wirklich so ein, irgendwie im Internet siehst du irgendwie auf Social Media Kommentare, wo die dann irgendwie das mit Sandro Wagner vergleichen und irgendwie solche Sachen irgendwie machen. Und ich habe gestern gelesen von Adam Delius, der Riera-Entdecker, der hat gesagt, er wird an sich selbst scheitern, wenn er keinen Medienberater oder Psychologen an die Seite bekommt.
Oha.
Das finde ich schon ein hartes Statement, sag ich.
Ja, aber so ein bisschen stimmt's ja. Ich glaube, dass er völlig unvorbereitet auf die deutsche Medienlandschaft getroffen ist. Also ich glaube, dass es hier auch kulturelle Unterschiede gibt, gerade im Umgang mit dem Team. Also dieser Vorgang, der jetzt über Johnny Booker zum Beispiel rausgekommen ist, dass er den Co-Trainer vorgeschickt hat, um mit ihm irgendwie Gespräche über seinen Körperfettanteil zu führen. Bin mir nicht sicher, ob das für einen spanischen Trainer so unüblich ist. Mhm. Gleichzeitig wird das hier irgendwie argwöhnisch aufgenommen. Und dann geht er aber auch, glaube ich, nicht in die moderateste Kommunikation mit den Medien. Also ich würde diesen Vorschlag mit einem Medienberater tatsächlich unterstützen. Ob er einen Psychologen braucht, weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Aber ich glaube, wenn du Zeit haben willst und wenn du deine Dinge umsetzen willst, mitten in einer Saison, ohne einen einzigen Spieler, den du geholt hast, weil das ist ja nicht sein Team, dann musst du dir zumindest neben dem Platz ein bisschen Ruhe verschaffen. Und ich meine, man darf ihn auch dafür kritisieren, dass er das nicht geschafft hat. Also es können ja beide Wahrheiten parallel existieren. Die Frankfurter Journalie übertreibt an gewissen Stellen. Du hast es gesagt, das schwappt dann auch irgendwie deutschlandweit weiter. Gleichzeitig kann man ihn aber auch kritisieren und zu sagen, ja Bruder, das ist das Game, was du halt auch ein bisschen spielst. Und wenn du dann halt keine kuscheligen Presserunden nach der Pressekonferenz machst, dann wirst du nicht genug Friends haben in Frankfurt in der Journalie. Und dann gibt's halt diese Artikel. Und all das, worüber hier wir diskutieren, könntest du halt wegwischen, wenn die Mannschaft hinter dir stehen würde und du die Spiele überzeugend gewinnen würdest. Dann könnte der sich nackt auf die Pressekonferenz setzen und sagen, was wollt ihr eigentlich alles? Von mir aus könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Ich habe gerade den HSV 5-1 aus dem Stadion geklatscht und wir sind bei Platz 6 und lassen mich alle in Ruhe. Also diese Attitüde, die er gerade hat, die könnte er haben, wenn er erfolgreicher wäre. Und diese ganzen Stories von wegen mit dem Führungsspieler stimmt's nicht. Ich bin mir nicht sicher, was davon stimmt, was davon nicht stimmt. Was ich weiß, als Außenstehender ist, dass ich eine Mannschaft sehe, in der überhaupt nichts stimmt. Und dass ich Fans sehe, die komplett verunsichert sind, die jetzt hier nach dem Spiel gepfiffen haben und eine völlige Verunsicherung da ist über die Gründe, warum Eintracht Frankfurt seine DNA verloren hat. Und nochmal, ich bleibe dabei, Riera hat Fehler gemacht und es wird aller Voraussicht nach auch nicht mit ihm weitergehen. Das ist jetzt etabliert. Gleichzeitig warne ich davor, allen Beteiligten irgendwie diese Ausfahrt zu geben, zu sagen, ja gut, wenn der jetzt weg ist, dann wird wieder alles gut. Nein, Bruder, das ist eben nicht so. Sondern Dino Topmüller ist aus dem Grund rausgeflogen. Alex Meyer und Dennis Schmidt sind aus einem Grund an diesem Team verzweifelt. Es gibt übergeordnete Probleme als Riera. Dass der jetzt an gewissen Stellen vielleicht noch einen Extrabrand gelegt hat, ist geschenkt. Aber die Situation ist momentan so, dass ich sage, der gesamte Verein alle Ebenen, vom Kader Nummer 15 Spieler bis zum Vorstandsvorsitzenden, geben alle kein gutes Bild ab. Und das ist, glaube ich, das, was man wieder ändern muss. Es muss eine Kommunikation geben, es muss einen Plan geben, es muss auch eine gewisse, ja, Selbstgewissheit bei diesem Plan geben und dass du nicht das Gefühl hast, irgendwie jeder guckt mal so ein bisschen. Weil aktuell habe ich auch das Gefühl, dass diese Story halt Löcher hat. Weil wenn mir jemand erzählt, okay, Riera ist ein Vollpsychopath, dann sage ich, okay, kann sein, weiß ich nicht, kann ich nicht widerlegen. Dann frage ich mich aber, warum greift da niemand ein? Warum gibt es nicht diesen Ten Hag-Move und wird gesagt, jo, oh, wir haben uns getäuscht, wir müssen unsere sportlichen Ziele schützen und entlassen wieder diesen Trainer. Und wenn ich jetzt lese, sorry, und dann höre ich auch schon auf, wenn ich jetzt lese, dass diese Mannschaft intern sich geschworen hat, jetzt nochmal alles rauszuhauen, unabhängig vom Trainer für Platz 7, dann denke ich mir, yo, lass mich mal bitte in Ruhe, warum hat denn dieses Spiel nicht vom FC oder vom HSV-Spiel stattgefunden?
Ja, das ist so krass. Ne? Ich finde, die Eintracht hat immer Teams ausgezeichnet, die irgendwie zumindest immer alles rausgedübelt haben, so, ne?
Ja, ja.
Und dieses Ziel Europa, Alter, was haben wir mit der Eintracht für Feste in Europa gefeiert? Alter Vater.
Ja, ja.
So, dass das so ein bisschen, und dann, irgendwie habe ich manchmal auch so das Gefühl, ich habe jetzt neulich auch mit einem Eintracht-Fan gesprochen, der sagte, ey, ich so, komm und Freiburg packt dir doch noch und so. Der so, boah, Freiburg ist ja gerade besser als wir, ist ja auch egal. So dieses, was sich da so eingeschlichen hat, das ist ja so ganz schwer für mich zu greifen, so mäßig.
Ja, voll. Ja. Ja, am Ende ist es aber genau das Gefühl, was ich eingangs beschrieben hatte, von diesem, ja, ich will, dass die Saison vorbei ist. Also es ist auch genau das, was du sagst. Normalerweise wäre die Aussicht auf einen Europapokal ein Faktor, der diese ganze Stadt anzünden würde, immer noch. Aber das findet nicht statt, weil ich glaube, dieses Vertrauen einfach so ein bisschen geschwunden ist. Im Sinne von, ja, wir hatten schon oft diese Momente, wo wir dachten, ja, jetzt lassen wir mal alles beiseite. Jetzt ist mal dies, jetzt ist mal das, aber alle nach Mainz und go. Mhm. Zack, lässt die Mannschaft sich wieder gehen. Du hast kein Spiel mehr über 90 Minuten, wo sie sich konzentrieren. Du hast hier den einen oder anderen Fehler drin, der dir halt dann auch Spiele frisst. Also ich glaube einfach, dass die Redundanz von diesen spielentscheidenden Fehlern, von luftleeren Auftritten, von blutleeren Auftritten einfach sich dermaßen gehäuft hat, dass du halt einfach sagst, yo, mal gucken. Also die Leute gehen ja noch hin. Es ist ja nicht so, dass wir vor halbleeren Stadien spielen, aber du merkst schon diese Ungewissheit und du merkst halt auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit, die dann in sehr hitzigen Diskussionen mündet. Für den einen ist der hauptverantwortlich, für den anderen der. Und ich denke mir nur so, Leute, boah, Allah, ich bin mir nicht sicher, ob hier bei diesen ganzen Diskussionen der Schlüssel schon dabei war.
Ja, ich habe die Eintracht vor der Saison auf Platz 2 getippt, ne?
Echt? Ja. Oh mein Gott. Ja, du bist schuld, Alter. Das ist
verrückt. Ich war der festen Überzeugung, weil irgendwie ich dachte, das ist jetzt so die Peak von dem, was man sich aufgebaut hat in den letzten Jahren. Und da ist ja so ein bisschen, finde ich, so eine Gefahr, ne? Es kann ja auch ganz schnell sozusagen wieder in die andere Richtung gehen, wo ja kein Frankfurter mehr hin will, ne?
Das ist ja genau das Ding, was du sagst. Also das ist Champions League Money, die dieser Kader gekostet hat. Ja. Das ist genau diese Truppe, wo du sagst, ey, wir haben im Sommer natürlich wichtige Spieler verloren, aber jetzt auch nicht mehr so dramatisch wie vielleicht in den letzten Transferperioden. Und wir haben mit Johnny Burkhardt und Litz Doan zwei echt interessante Spieler geholt, wo du sagst, yo, da hat auch die Eintracht ein Statement mitgesetzt. Und dann ist das alles irgendwie so aus dem Ballon gegangen. Und das ist dramatisch, ja, aber ich weiß nicht, ob es fatalistisch dramatisch ist. Das wird sich jetzt im Sommer zeigen. Ich glaube, eine solche Saison kannst du drin haben. Mal gucken, was jetzt am Ende rausspringt. Ich glaube nicht, dass die Eintracht all ihren Glanz verloren hat in dieser Saison. Mhm. Gleichzeitig muss man sagen, zwei von diesen Saisons darfst du nicht haben, weil ansonsten kannst du in Gladbach anrufen und fragen, wie man dann den Kader ausmisten kann irgendwann. Das ist schon eine Gefahr, die besteht. Mhm. Gleichzeitig war nicht davor zu sagen, okay, der Verein liegt in Trümmern. Also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Da hat man sich in den letzten Jahren, glaube ich, schon einen guten Ruf aufgebaut. Man muss aber, glaube ich, wachsam bleiben und jetzt, glaube ich, wirklich wichtige Schlüsse ziehen aus dieser Zeit. Und die können nicht lauten, wenn Albert Riera weg ist, ist wieder alles gut, sondern die müssen lauten, ey, da sind wir an vielen, vielen Stellen zu nachlässig geworden. Wir haben die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen und wir brauchen in vorderster Front wieder einen Kern in dieser Mannschaft, der eben solche Dinge, die gerade passieren, nicht zulässt. Weil es kann immer mal wieder Stress geben, Verletzte geben, Fehleinkäufe geben. Was nicht gehen darf, ist eine Mannschaft, die sich gegenseitig vorwurfsvoll und ratlos anguckt und die einfach nicht mehr diese Eintracht-DNA hat.
Das ist der Punkt, finde ich ganz spannend. Viele hacken echt auf Riera rum. Der tat mir ein Stück weit nach dem Augsburg-Spiel auch leid, wo er so, vor dem Augsburg-Spiel, er gesagt hat, gib mir mal eine Transferperiode, so, ne? Dann steht der da halt auch so ein bisschen lost, ja?
Ja, voll. Voll, aber also Wie stehst du denn dazu, wie die Fans im Stadion auch reagieren? Also es wurde dann ja auch irgendwann teilweise ein bisschen die Stimmung eingestellt. Hast du da Verständnis für oder sagst du, eigentlich müsste es genau andersrum laufen?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich da eine klare Antwort drauf habe. Also ich kann es verstehen, dass das passiert, weil ich glaube, Eintracht-Fans sind nicht dafür bekannt, das sehr schnell zu machen. Also das baut sich auf, das ist nicht irgendwie so eine Laune und sagen, jetzt haben wir die Schnauze voll. Sondern wenn man irgendwie dabei zusieht, wie dramatisch diese Mannschaft einbricht, sich völlig ergibt, dass dann auch mal in der Fangruppe so ein Schockzustand ist, das ist völlig normal, glaube ich. Es ist ja dann auch, muss man dazu erzählen, was im Medial auch nicht aufgeklärt wurde, in der Nachspielzeit wieder komplette Kapelle gewesen. Also es war eine Phase von 10, 20 Minuten, wo die Leute schockiert da standen und dachten, ey, dann hatte sich das auch schnell wieder verselbstständigt. Die Leute werden jetzt auch alle nach Dortmund fahren, die Leute werden auch alle gegen Stuttgart wieder da sein. Also ich glaube, das habe ich jetzt auch irgendwann gehört, noch ein absurderer Ausfall als Riera ist in irgendeiner Art und Weise das Umfeld hier mit reinzuziehen und zu sagen, ja, die Fans und die Erwartungshaltung ist zu hoch, Leute, die Erwartungshaltung ist nicht zu hoch. So, wenn deine Mannschaft steht, wo du das Gefühl hast, die sind bei sich, die geben alles, dann ist alles in Ordnung, egal wie der Tabellenplatz ist. Aber den Eindruck hat man halt nicht mehr. Wenn du eine Mannschaft siehst, die sich dermaßen gehen lässt und wo dann auch noch so eine frustgelb-rote Karte bei rauskommt. Also ich glaube, dass die Fans alles Recht haben, diesen Unmut zu äußern. Und wenn das dann mal Schweigen ist, dann... Ich finde es der Situation angemessen, weil das hat sich aufgebaut. Das ist eine Mannschaft, die ganze Saison schon so Dinger drin hat und die auch in irgendeiner Art und Weise sich hinter gewissen Dingen versteckt. Weil wo sind denn die Leute? Also was ist denn los? Wo ist denn derjenige, der mal sagt, ey, das und das und das? Das findet ja überhaupt nicht statt. Unter keinem Trainer hat das stattgefunden. Unter Dino Topmöller haben sich alle wahrscheinlich ein bisschen zu sehr ausgeruht. Mhm. Alex Meyer und Dennis Schmidt wurden auch im Regen stehen gelassen. Jetzt soll es Riera sein, der nicht mit dir redet, weil du irgendwie aus der Verletzung zurückkommst und nicht komplett fit bist. Also Leute, ein bisschen Eigenverantwortung aus der Mannschaft ist, glaube ich, erwartbar. Und ich glaube, dass die Pfiffe auch nach dem Spiel berechtigt waren, weil am Ende, ja, man hat als Fan ja jetzt auch nicht unfassbar viele Plattformen, seinen Unmut zu äußern. Ich fand es nicht übertrieben. Deswegen bin ich hier wahrscheinlich eher Richtung Fans.
Ich finde das auch, also ich bin da absolut bei dir, weil ich finde, man darf als Fußballfan, der wirklich überall mit hinfährt, sich dafür im Zweifel Urlaubstage nimmt und irgendwie Geld ausgibt für Züge, Busse, was auch immer, darf man immer den Anspruch haben, dass die Mannschaft auf dem Platz wenigstens alles versucht. So, also das ist ja, also und wenn dann irgendwie was bei rumkommt, was sich halt einfach negativ stimmt, dann finde ich, kannst du dem Ganzen auch freien Lauf lassen. Und ich finde, da wird manchmal auch tatsächlich so ein bisschen überreagiert von irgendwelchen Medien, die dann sagen so, oh mein Gott, die haben jetzt die Fans auch verloren und so. Das ist nicht so schwer, die Fans wiederzukriegen. Also ich rede da von meinem Verein im FC. Du kriegst die Fans schon relativ einfach auf deine Seite, wenn du ihnen irgendwas gibst, woran sie sich irgendwie hochziehen können, ne? Aber wenn du denen einfach nichts gibst, dann musst du auch nicht erwarten, dass sie trotzdem klatschen, finde ich.
Ja, und vor allen Dingen der Zeitraum ist ja entscheidend. Es ist ja nicht so, dass die Eintracht-Fans pfeifen wegen dem Hamburg-Spiel. Also so ein Hamburg-Spiel kann immer stattfinden. Also wir sind jetzt auch alle lang genug dabei, um zu wissen, dass es so Spiele gibt. Aber ich glaube, wenn das bis tief in die Saison sich durchzieht und du das Gefühl hast, ey, da ist eine Truppe, die sich auch fallen lässt und das an gewissen Stellen auch respektlos gegenüber Eintracht Frankfurt ist, dann haben die Fans, wie du es gesagt hast, alles recht. Das heißt nämlich nicht, dass die nicht jetzt nach Dortmund fahren und jetzt beleidigt sind, sondern nee, das ist ja wie bei den besten Familienstreits. Dann kackt man sich mal kurz an und dann ist man trotzdem in irgendeiner Art und Weise wieder zusammen. Das ist ja hier auch so. Es ist ja niemand, der jetzt irgendwie sagt, ich kündige meine Mitgliedschaft und komme nie wieder ins Stadion. Nein. So, da ist jemand, der ist zu Recht sauer, der ist emotional, wenn es gut läuft, der ist natürlich auch emotional, wenn es scheiße läuft. Und ich finde eigentlich, dass Fankurven, gerade die aktiven Fankurven, dass die das beste Gespür haben für solche Sachen. Weil die sind immer da, wenn es irgendwie brennt und wenn man merkt, da ist eine Truppe, die braucht die Unterstützung, dann sind die ganz, ganz vorne dabei. Sobald die aber irgendwie so ein bisschen die latenten Gefühle haben, zu sagen, da ist auch irgendwie der ein oder andere Spieler dabei, dem ist das eigentlich fast wasch, was hier passiert. Ja, Bruder, also was erwartest du?
Ja. Vielleicht ein bisschen schade mit dem Kader, aber ich hoffe natürlich trotzdem noch auf Europa für die Eintracht in irgendeiner Form. Diese Rechnung, es gibt ja die wildesten Rechnungen, wenn Freiburg die Europa League gewinnt etc., dann kommt der HSV noch in die Conference League oder so. Aber ihr, also Europa wäre schon eine gute Tour, ne? Auch wenn es vielleicht die Conference League wird, ne?
Ah, Robby, ich weiß nicht. Also Ich muss dir sagen, ich glaube, aus Fansicht ist die Conference League geil. Mhm. Also du wirst dann Auswärtsblöcke erleben, die du sonst irgendwie nicht siehst. Also da bin ich sofort dabei. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das für den Verein sportlich ganz geil ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du verdienst verhältnismäßig wenig Geld, hast aber trotzdem diese Belastung in der Saison drin. Also da, auch hier würde ich die Antwort fast verweigern wollen, weil ich kann es nicht einschätzen. Gleichzeitig glaube ich, dass für die Eintracht wichtig ist, in diesen Fernsehrankings drin zu bleiben. Und wenn du da konstant europäisch spielst, hast du da irgendwelche besseren Koeffizienten. Das habe ich mir aber auch nicht ausgerechnet. Deswegen, ich kann es aus Fansicht beantworten und würde sagen, ja, geil, da gibt es geile Auswärtsspiele. Gleichzeitig sehe ich, dass man sagen kann, na, lohnt sich diese Dreifachbelastung wirklich im Verhältnis zum Ertrag Conference League? Und da bin ich skeptisch, weil so ganz angezündet hat mich dieser Wettbewerb jetzt auch nicht.
Eine schöne Tour nach Slowacko, wie du mit dem ruhmreichen 1. FC Köln 2021, das wäre doch was für dich.
Also das war mit meiner geilste Auswärtserfahrung, glaube ich, in Säckisch verher war mit dem 1. FC Köln.
Inklusive Nebel-Nachholspiel am nächsten Tag, oder?
Nee, das war ein anderes
Ding. Ach, das war nochmal ein anderes Ding.
Das war ein anderes Ding, ja, das war ein anderes Ding. Da, ja.
Ja, Basti, ey, dann, du hast noch eine Frage.
So. Ja, ich habe noch die Frage, was wäre denn so dein Szenario, wie es jetzt am besten weitergehen sollte mit der Eintracht? Also hast du da irgendwie einen Trainer im Kopf? Keine Ahnung, Steffen Baumgart hat Zeit, Sandro Wagner hat Zeit.
Sandro Wagner wäre wild.
Ah, ich will die Gerüchteküche jetzt hier nicht anheizen, aber wenn Adi Hütter hier so einen Redemption-Arc machen will, dann wäre das schon eine interessante Geschichte, wenn er sagen würde, ey, der größte Fehler meiner Karriere war, aus Frankfurt wegzugehen. Ich habe hier was gut zu machen, es tut mir leid. Und gib ihm. Und ich baue euch eine neue Büffelherde mit Ednu Taleb, Burkhardt und Kalle Muendo. Mein Segen hätte er tatsächlich, auch wenn ich weiß, dass er wahrscheinlich ziemlich umstritten ist bei dem einen oder anderen und man sich dann vielleicht sogar ein bisschen Unruhe mit reinkaufen würde. Aber wenn du mich jetzt hier in meiner verzweifelten Situation fragst, dann hätte ich schon wieder ein bisschen Bock auf Adi Hütter, Powerfußball, Büffelherde und auf diese Story zu sagen, ey, Eintracht-Fans, Leute, ich muss euch eine Sache sagen, es tut mir leid, dass ich damals gegangen bin, das war richtig dumm. Gebt ihr mir die Chance, das wieder gut zu machen.
Olli Glasner hat doch vielleicht auch bald wieder Zeit.
Also Olli Glasner, da lege ich jetzt hier auf, hol mir mein Fahrrad und mache eine Schubkarre hinten dran und sag, Olli, steig ein.
Ja.
Wir fahren Richtung Frankfurt.
Ja. Ja, gerade auf dem besten Weg ins Conference League Finale mit Crystal Palace.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hatte dir gestern noch geschrieben, ob du noch einen Take zum Abstiegskampf hast.
Digga, Alter.
Die Eintracht ist safe.
Das ist ja der nächste Punkt. Guck mal, das ist der nächste Punkt. Die Eintracht war die ganze Zeit so ein bisschen in diesem Modus, wo man dachte, boah, die Saison plätschert so vor sich hin, man weiß nicht ganz genau, wo man seine Emotionalität herkriegen soll. Und dann gibt die Bundesliga mir so einen kleinen Spalt und sagt, ey, vielleicht habe ich hier eine kleine Emotionalität für dich. Der VfL Wolfsburg könnte dieses Jahr absteigen. Und auch das scheint sich jetzt nicht zu bewahrheiten. Und dann denke ich mir, Bundesliga, du kannst mich wirklich in Ruhe lassen. Dann zeig mir das doch nicht. Das ist wie wenn ich dir ein Bild aus der Pizzeria schicke, Robby, und sag, guck mal hier, geile Pizza, und du sagst, ja, ich kann gar nicht kommen. Dann denke ich mir so, ja, Bruder, dann will ich es auch gar nicht wissen, was da alles gibt. Am Ende glaube ich, dass Wolfsburg drin bleibt. Ich habe mir das Schmerzensgeld sicher auch sehr hoch absichern lassen über eine sehr hohe Nicht-Abstiegsquote von vor ein paar Wochen, wo alle gesagt haben, die steigen sicher ab. Habe ich gesagt, nee, seid mal vorsichtig, St. Pauli ist schlecht. Das heißt, ich kriege zumindest ein hohes Schmerzensgeld, wenn das passiert. Aber eine Sache muss man jetzt hier mal sagen. Ich bin wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, wenn es um den VfL Wolfsburg geht, weil ich kann die überhaupt nicht leihen. Aber wenn die Bundesliga Schalke gegen Wolfsburg tauschen kann, dann glaube ich auch, dass bei übertragenen Sendern wie die euren oder wie bei DAZN oder bei Sky schon der ein oder andere heimliche Sektkorken knallt. Wenn du weißt, du kannst deine Reporter freitags nach Schalke schicken, dann hast du, glaube ich, einen besseren Job-Vibe, als wenn du weißt, ey Leute, einer muss es machen. Am Sonntag spielt Wolfsburg gegen Hoffenheim. Wer muss denn da hin und zieht jetzt hier Streichhölzer? Also ganz im Ernst, das kann auch niemand negieren, dass es besser ist, Schalke in der Bundesliga zu haben als den VfL Wolfsburg. Und da das immer noch passieren kann, würde ich zumindest das vom Fußballgott verlangen.
Ich hatte mir dazu noch aufgeschrieben, weil ich da auch eine relativ klare Meinung zu habe. Wie geil findest du denn diese Bundesliga gerade noch?
Die Bundesliga, da musst du sich ehrlich machen, die Bundesliga ist scheiße. So, es gibt im Endeffekt über 50% der Teams, für die interessieren sich sehr wenige Leute. Und du hast pro Spieltag momentan ein bis zwei Spiele, wo du sagst, yo, Das schalte ich abends ein oder ich mache irgendwie sonntags keine Termine, weil ich will auf jeden Fall Köln gegen HSV gucken. Das ist besser geworden durch den FC und den HSV, das muss man wirklich auch sagen, das ist spürbar gewesen. Auch was die Heimspiele betrifft, wenn du weißt morgens, ich gehe heute ins Stadion und der FC kommt oder der HSV kommt jetzt, dann hast du ein volles Stadion, einen vollen Gästeblock, du hast auf jeden Fall ein Spiel, was auch irgendwie was mit dir macht. Aber du hast halt auch Sonntagsspiele, wo du sagst, ey, da spielt Leipzig gegen Leverkusen, da spielt Wolfsburg gegen Hoffenheim, da würde ich leider auch Augsburg gegen Mainz dazu zählen. Da ist Heidenheim noch dabei, so geil wie die Story um Frank Schmidt ist. Also es gibt mittlerweile viel zu viele uninteressante Vereine und ich würde mir als Bundesliga wirklich Gedanken machen, zu sagen, yo, wir reden immer davon, das Produkt Bundesliga, wir reden immer von der Premier League, wir reden von Auslandsvermarktung, von Digitalisierung, von Investoren, die dann irgendwie die digitale Infrastruktur verbessern, um dieses Produkt besser zu promoten. Ich sitze immer nur zu Hause und denke mir so, jo, hat sich einer dieses Produkt mal angeguckt, was ihr da vermarkten wollt? Darum geht's, glaube ich, erstmal. Deswegen mein klarer Take, 50+1 durchsetzen, dann werden diese Vereine vielleicht irgendwie in ihr natürliches Habitat geleitet und das ist für mich zweite, dritte Liga, gerade bei der TSG Hoffenheim. Und dann kommen vielleicht Vereine nach, die interessanter sind, wie Hannover, wie Schalke, wie Nürnberg, wie Hertha. Da sind ja noch ganz, ganz viele Player da. Und wenn man sich in Gedanken mal so eine Traumbundesliga bastelt, dann hast du eigentlich wirklich ein Potenzial, um mich auf diese Corporate Language einzulassen, ein gutes Produkt. Und das hast du momentan nicht. Das muss man auch ehrlich so sagen. Du hast einzelne Highlights, du hast Bayern, die immer Meister werden. Und ganz im Ernst, wenn der Worst Case irgendwann eintritt, dass Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg sich für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren, dann bin ich nicht sicher, wie die Stimmung bei RTL ist, was die Vermarktbarkeit betrifft. Und das muss man halt auch mal ehrlich mitsprechen, dass das nicht nur eine, du bist ein Traditionalist-Meinung ist, sondern das ist auch eine Business-Meinung. Zu sagen, ey, die TSG Hoffenheim alleine kann so nicht existieren, weil die bringt nichts mit an den Tisch.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also so ein Bundesliga-Spieltag, gerade vor allen Dingen auch manchmal so die Konferenz auf einen Samstagnachmittag, die macht mit meinem Gemütszustand oft richtig wenig. Also da bin ich dann auch.
Aber das ist doch ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Wie oft hat man früher WhatsApp bekommen mit von seinen Jungs und sagt, ey, wer hat Bock, Fußball zu gucken? Unabhängig von seinem Verein.
Ja.
Früher war das normal. Früher war es normal, ey, kommst vorbei, Bundesliga gucken. Kommst vorbei, Bundesliga. Wo gucken wir Bundesliga? Gehen wir da und da hin. Jetzt ist es so, du guckst dir die Spiele an, wenn ich jetzt fragen würde zu irgendwelchen Leuten, habt ihr Bock Bundesliga zu gucken, würden die denken, irgendwas ist mit mir passiert. So, also es ist einfach nicht mehr so wie früher und das ist ja auch in Ordnung an gewissen Stellen, aber ich finde schon, dass man es mal ansprechen kann, zu sagen, jo, die Bundesliga ist jetzt momentan nicht auf ihrem Peak, würde ich sagen.
Basti, in diesem Sinne, Feli, dann reden wir jetzt nämlich gleich noch über Schalke und den Aufstieg. Hey Basti, vielen, vielen Dank. Ne? Grüße nach Frankfurt, Junge.
Danke, dass du da zurück.
Wir sehen uns.
Jawohl, danke dir.
Au rein, Junge.
Basti, guter Mann.
Ja, überragend.
Echt immer.
Also wir denken Fußball sehr, sehr ähnlich.
Ja, es ist einfach ein guter Typ, muss man sagen. Tut mir jetzt fast auch ein bisschen leid mit der SGE. Das ist echt bitter. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie hier bei uns in die Conference League zumindest noch kommen für nächste Saison.
Das wäre wichtig.
Wer nicht in der Conference League spielt, ist Schalke, aber sie spielen zumindest wieder in der Bundesliga.
Sie sprechen aber manchmal teilweise schon davon,
absolut,
wieder europäisch zu spielen.
Absolut. Ja. Und ich sag's dir, ich weiß gar nicht, irgendeiner hier aus der RTL, ey, wer war das denn nochmal? Keine Ahnung, hab gesagt, übernächste Saison Schalke Conference League oder Europa League.
So ein Run, wie der FC den auch gemacht hat.
Ja, das wäre wild. Sag mal, wie war es denn am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf?
Ja, relativ ruhig eigentlich.
Ruhig, ne?
Ja, ist nicht...
Keine Emotionen.
Nicht wirklich viel passiert an der Stelle, also auch auf der Medientribüne. Da war es, also meinen Ohren geht's gut. Ja. Ja, für die es nicht wissen, ich hatte wirklich das große Vergnügen, mit Schalke Lennart und Thorsten Legert auf YouTube dieses Wahnsinnsspiel zu kommentieren.
Leute, wer es noch nicht gesehen hat, zieht euch die Clips rein von Schalke Lennart und Thorsten Legert beim Karaman-Tor.
Soll ich dir was sagen?
Ja.
Ich habe den sogar mitgebracht.
Nein! Lass knacken! Lass reinhören! Oder schauen!
Und wenn du hier siehst... Hau das Ding da rein! Ja!
Ja! Ich sehe nur noch den Hoden von Thorsten Legert in dieser Kameraeinstellung, weil er so hoch springt die ganze Zeit. Aber das ist ja auch wild. Das ist ja eine Pressetribüne, ne? Muss man dazu sagen. Da jubeln ja im Hintergrund die Leute, die am Laptop schreiben, springen ja in die Höhe wie im Fanblock. Und die Augen von Schalke Lennart quellen aus dem Kopf heraus.
Yeah. Ich kriege schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich diesen Clip sehe. Es war so lustig, was man da nicht sieht in der Kameraeinstellung.
Ja.
Ist ja das, also Lennart ist ja erst mit mir auf den Schoß gesprungen und hat mir das komplette Gesicht abgeküsst. Und ich stand zu Thorsten drüber, der irgendwie ja auch eine Geste gemacht hat, irgendwie beim Jubel. Das Ding ist komplett durch die Decke gegangen. Ja, es war geil. Unfassbar, unfassbar witzig. Ja, die Jungs sind nicht nur da, völlig eskaliert.
War eine lange Nacht in Gelsenkirchen.
Zu Recht eskaliert, ja.
Ja.
Es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich auch von Lennart noch einen Clip eingeholt, wie er das Ganze denn jetzt so im Nachhinein
reflektiert
und einschätzt.
Ich bin gespannt.
Hören wir auch rein gerne.
Julius, du geiles Pferd. Mein Lieblingsmitkommentator, mein Wingman. Hi Robby, auch dich grüße ich. Es scheppert, Kinder, es scheppert. Julius, was haben wir für einen geilen Abend erlebt? Wenn ich diese ganzen Reaktionen sehe, ich meine, mittlerweile schlagen hier seit Samstagnacht bei mir die Nachrichten ein mit diversen Memes und irgendwelchen Grüßen und was weiß ich nicht alle. Ich brauche eine eigene Sekretärin. Also Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gerade nicht mehr wohin. Es scheppert. Es scheppert an allen Ecken und Enden. Die Reaktion sprechen Bände. Ich habe mir natürlich jetzt auch diese ganzen Videos mal angeguckt. Unbeschreiblich. Das Tor von Kenan Karaman. Mein Captain, oh mein Captain. Ich meine, ja gut, mich kannte man ja schon relativ so, wie ich da aus dem Sulki gekommen bin. Aber was Thorsten Legert da gemacht hat, das sucht seinesgleichen, würde ich sagen. Ich piss mich weg. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurer neuen Folge und ich hoffe, dass ich dann demnächst einfach mal live vor Ort bei eurem Podcast bin und dass wir das vielleicht nochmal zusammen zelebrieren können. Es war mir eine große Ehre, Julius, für dich nur Liebe. Nur Liebe. In diesem Sinne, Glück auf, macht's gut.
Ich würde sagen, da ist einer glücklich.
Also auf jeden Fall nur Liebe zurück. Also Lennart und ich, das ist wirklich so, da haben sich zwei gefunden, das ist Wahnsinn. Also der ist wie mein Seelenverwandter, nur dass er Fan von Schalke ist, was ein bisschen das einzig Negative ist, aber ist ja immerhin auch ein Traditionsverein. Also das ist wirklich, wir beide, das ist bescheuert. Das ist einfach nur bescheuert und zwar in der positivsten Art und Weise, die du dir jemals vorstellen kannst.
Der muss hier hinkommen mal in der nächsten Saison.
Ja, ich hab mit ihm gequatscht. Entweder irgendwie, wenn der FC gegen Schalke spielt oder vor Saisonstart oder so, finde ich auch geil. Einfach mal die Bundesliga predicten mit Schalke.
Ja, Schalke Erster, oder?
Ich sag, der hat mehr richtige Takes als wir.
Ja, wahrscheinlich. Wir haben ja hier auch ein schönes T-Shirt von ihm. Alter Schwede, Schalke ist zurück in der Bundesliga und wie gerade auch Basti Red gesagt hat, das macht extrem, also auch mit mir was. Wir haben nicht nur das Revierderby. Übrigens, worüber gar keiner redet. Ich will jetzt Schalkes Aufstieg nicht so klein machen, aber ich sag dir, Düsseldorf geht runter, ne?
Ja, habe ich auch im Stream gesagt.
Die spielen ja noch gegen Elversberg, gewinnen sie im Leben nicht. Dann spielen sie gegen Fürth im direkten Duell am letzten Spieltag und Fürth ist wesentlich lebendiger als Düsseldorf. und dann ist es das gewesen mit Zweitliga-Fußball in Düsseldorf.
Dann ist Ende, ne?
Ja,
so krass. Im Sinne des Wortes.
Krass mit Alexander
Scheiße, Ende. Scheiße, hab ich jetzt auch nochmal so ein Ende-Wortspiel gemacht. Nee, ich hab's im Stream auch schon gesagt, ich fände, das ist einer zu viel. Mhm. Also es ist so, als Köln-Fan natürlich, oder glaube ich generell, wenn du Fan von einem Verein bist und der Rivale spielt schlecht oder verliert, das ist natürlich ein Stück weit cool und kann man sich dann irgendwie in irgendwelchen FC-Gruppen auch drüber lustig machen. Mhm. Aber in die dritte Liga wäre meiner Meinung nach einer zu viel. Also
ja, und du kommst da ewig nicht mehr wieder raus.
Also da kommen ja dann jetzt auch irgendwie Teams in die dritte Liga, und sind auch noch oder bleiben auch dann drin. Das können ja nicht alle von den geilen Vereinen, die da gerade oben mitspielen, aufsteigen.
Boah, da spielst du gegen bitte, Sonnenhof bitte, Groß-Asbach.
Bitte, also dann bleiben die Stadien leer und dann kannst du, da gibt's ja diese geile Aktion mit irgendwie Fortuna für alle,
genau.
Tickets umsonst, aber das kannst du dann auch nicht jeden Spieltag machen.
Ich finde die Mannschaft so unlebendig, das ist so krass und das ist so schade. Ich sag dir ein Guilty Pleasure von mir, ich habe 2007 angefangen beim Radio und habe da sehr oft Fortuna Düsseldorf kommentiert, da spielten sie damals in der Regionalliga, also damals drittklassig, die Regionalliga, nicht eingleisige dritte Liga. Da waren da in diesem Stadion, da haben sich da 3.000, 4.000, 5.000 Menschen verirrt, ne? Und das war richtig trist. Da kam Kickers Emden dahin und die zweite Mannschaft von Hertha und so. Also, und da musst du dich erstmal drauf befreien. Das ist so schade, so ein bisschen, wie wir gerade über Eintracht gesprochen haben. Dann hast du dich so etabliert, warst ja nach diesem Aufstieg dann aus dieser dritten Liga damals dann auch in der Bundesliga teilweise, ja, mit den auch gut integriert, diese Heroen, die es geschafft haben aus der dritten Liga raus, und dann stürzt du so wieder ab, das darf dir eigentlich nicht passieren.
Ja, voll.
In so einer Sportstadt Düsseldorf, wo du genug auch Wirtschaftsfaktoren im Hintergrund hast,
ja.
Es war bei Gott keine arme Stadt. Nee. Und eigentlich auch Leute, die es können, das ist stimmt, du hast recht, das ist einer zu viel. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht, dass sie es packen. Braunschweig ist ja, weiß Gott, keine Übertruppe, aber dass die es dann eher schaffen, als Fortuna Düsseldorf über den Strich zu gehen. Junge, Junge, Junge.
Boah, ja, boah, ich habe mich ja dann in feinster Robbie Hunke-Manier so ein bisschen auf Düsseldorf auch vorbereitet vorm Kommentieren.
Keine schlechten Kicker, ne?
Da sind ein paar dabei, die haben schon europäische Titel gewonnen, ne?
Und das darf dir nicht passieren.
Mit der Eintracht Europa League gewonnen.
Das darf nicht wahr sein. Das verstehe ich nicht, wie dann das geschehen kann.
Conference League wurde auch gewonnen, auf jeden Fall.
Ja.
Itten ist jetzt auch kein Verkehrter da vorne drin. Ja, ne? Also da sind schon so ein paar, wo man sagen muss, und hier hinten drin.
Der Keeper ist auch kein schlechter.
Also Carsten Meyer ist einer wirklich, also ich finde, in der zweiten Liga kann er sich auf jeden Fall sehr gut
sehen. Es gab mal Leute zu Beginn seiner Karriere, die gesagt haben, die trauen ihm die Nazio zu, ne?
Das also wäre dann auch einer zu viel.
Ja, das stimmt. Und das finde ich dann immer so schade, aus Baller-Sicht, aus Fußballer-Sicht, du musst doch mit so einem Kader nicht absteigen.
Nee.
Ja, und es ist, wenn sie drin bleiben, die zweite Liga ist ja so crazy. Da kann ich mir sogar auch vorstellen, dass es eine Neustadt gibt und die dann nächste Saison um Aufstieg mitspielen. Das ist so eine Saison, mit der du alles verschenkst.
Ja. Ja, also ich hatte Fortuna, glaube ich, auch ziemlich weit oben vor der Saison.
Ja.
Sie selber hatten sich aber auch relativ weit oben, glaube ich.
Ja. Das war sogar vielleicht nicht der allerbeste Call, Danny Tune zu entlassen, aber das müssen die Verantwortlichen wissen.
Ja, ja. Also zweite Liga, du hast ja schon gesagt, was da abgeht. Ich habe am Sonntag die Konferenz auf RTL geguckt.
Alter! Ich stand auf meiner scheiß Couch. Hannover gegen Preußen Münster.
Das war einfach so ein Traumtor-Spektakel.
Wildester Take von meiner Freundin. Da oben stand doch dann Hannover gegen PRM.
Ja.
Spielt Hannover gegen Pirmasens.
Oh, Junge. Pirmasens, kennst du eigentlich tendenziell eher aus der ersten Runde des DFB-Pokals?
Ich dachte, ich kipp hinten um, aber an dem Tag waren sowieso wilde Sachen zu Hause. Aber diese Konferenz, also dieses Spiel, also unfassbar, dieser Aufstieg.
Eigentlich auch gutes Ball-Knowledge. Pirmasens, gutes Ball-Knowledge.
Ich habe mich auch sehr gewundert, ich glaube eher kein Ball-Knowledge, eher Zufall. Aber Elversberg ist jetzt auf der 2 und Hannover auf der 3. Darmstadt hat sich verabschiedet.
Elversberg, also das ist so ein bisschen, was Basti eben gesagt hat. Ne? In der Bundesliga sind viele Vereine, die nicht viele Fans mobilisieren.
Mhm.
Und Elversberg ist natürlich auch einer davon. Ne? Also das ist.
Ich würde mich freuen, da mal hinzukommen, weil da.
Kommst du wieder jetzt mit deiner Sterneküche?
Ja,
oder
im
was?
Saarland gibt's gute Küche. Ja.
Mein Gott.
Aber für mich, also ich will jetzt hier überhaupt gar keine Partei ergreifen, aber ich. Hannover muss es doch schaffen.
Ja, ja.
Wenn du dieses Stadion wieder siehst, das ist voll. Tietz hat dieses Team angezündet, ist ein geiler Fußball-Traditionsstandort. Stell mal vor, du kommst mit Schalke und Hannover nächste Saison in die Bundesliga. Das wäre.
Also letzte Saison dann Köln und Hamburg, dann jetzt Schalke und Hannover.
Ja, und da du sagst es, hast die ganze Zeit
es
gesagt.
Es ist fast so lecker wie das Essen im Saarland, ne?
So nämlich. So nämlich. Weißt du, das ist für Elversberg vielleicht auch ein Ticken zu viel. Weißt du, was ich meine? So, auf der anderen Seite gewinnen die mal eben im Vorbeigehen 5-1 gegen Paderborn.
Ja, wobei das ja, also ja, die haben ja 4-0 geführt,
ja.
Dann kam ja das 4-1 und danach kam ja direkt so eine Situation,
ja.
Wo ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall, also Torwart hat gehalten und dann irgendwer hat irgendwie noch auf der Linie den Ball irgendwie so halb rausgeköpft.
Ja.
Da hätte das fast nochmal so kippen können, ne?
Ja, ja,
stimmt. Also zweite Liga wirklich kloppt und dann ist am Ende sogar auch noch irgendwie einmal mein Go Tigges irgendwie vom Platz geflogen.
Der Tiginator.
Der Tiginator hat dann einen umgeschraubt.
Ja. Der Tiginator.
Also es ist, also was da passiert, gerade an der Schwelle zwischen zweite Liga und erste Liga,
brutal.
Ist ja völlig bescheuert. Also ja. Sowohl das, was nach oben gehen könnte, als auch das, was irgendwie dann in den letzten 3, 4, 5 Plätzen der ersten Liga passiert. Ne?
Weißt du, worauf ich mich tierisch freue in der nächsten Saison hier auch bei Mein RTL? Auf die Bremer Brücke, Osnabrück. Die sind nämlich wieder zurück in der zweiten Liga. Geiler Fußballstandort.
Und die hatten auch ordentlich Party.
Ja, Alter. Flutlicht Bremer Brücke, zweite Liga, brutal.
Die waren auch irgendwie so mit 6.000-7.000 Leuten da in Wiesbaden oder ja. So, ne? Haben ja. So einen Platz gestürmt.
Ja, 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 genau.
Ja.
Ich würde mich ja auch sehr freuen über Rot-Weiß Essen. Die haben es ein bisschen aus der Hand gegeben, aber mit
bisschen unserem... Bisschen ist gut, damit ich so komplett auf die Mappe
bekomme. Ja, ja, komplett, richtig komplett im Aufstiegsring. Ja. 1-6, glaube ich.
So,
ja. Ich würde mich freuen für unseren Freund des Hauses, Uwe Koschinat, aber natürlich auch...
Hier schreit
auch
nur einer.
Uwe und sonst keiner. Rot-Weiß Essen, geiler Fußball-Traditionsstandort in der zweiten Liga. Kann man dann auch mal mit RTL Samstagabend hinfahren, wenn es denn klappt. Boah, ja. Mit dem Aufstieg noch.
Da kannst du noch ein FC-Trikot hinfahren, tatsächlich.
Ja, ja, stimmt.
Aus Fanfreundschaft sicher. Ich habe mir noch aufgeschrieben, was ich geil fand, wie Kompany über Frank Schmidt geredet hat auf der Pressekonferenz. Hast du es gesehen?
Ja, total respektvoll.
Ey.
Total geil. Total geil.
Vincent Kompany, also die beiden Trainer in Deutschland, die gerade ein Eins mit Sternchen haben, was so Kommunikation und so angeht.
Ja, ja.
Zum einen Albert Riera. Entschuldigung. Miron Muslic und Kompany.
Ja.
Was, also die beiden.
So cool.
Gerade.
So cool.
Wie die auftreten, wie die sprechen, das holt. Und das ist krass, finde ich. Das holt nicht nur den eigenen Verein und die eigenen Fans ab, sondern es holt einfach wirklich jeden Fußballfan ab, wie die agieren. So. Und untermauern das halt auch noch mit guten Ergebnissen. Das ist einfach, also die beiden, von denen kann auch einmal einer Nationaltrainer werden, sag ich.
Also Kompany, diese Szene nach dem Spiel von Luis Enrique und Kompany, weil Luis Enrique schaut sich ja oft Spiele von oben an, ganz bewusst aus taktischer Sicht und so. Und wie Luis Enrique fragt Kompany, er gesperrt war und wie war's? Und Kompany sagt einfach nur terrible, terrible, weil er einfach so ein Feldtrainer ist, wie Peter Hyballa früher gesagt hat. Also der braucht einfach da unten die Linie, ja?
Ja.
So, und das finde ich so geil und Muslic sowieso ohne Zeit. Und das nicht, die haben beide ja eine sehr ähnliche, also ich will das überhaupt nicht vergleichen, aber eine ähnliche Geschichte, denn sie waren beide eigentlich nicht die ursprünglich geplante A-Lösung, sowohl für Bayern nicht, als auch für Schalke. Bedenken Stimmt. wir, dass Kompany die C-Lösung gewesen ist.
Wenn überhaupt, also und, die haben ja, wie gesagt, die haben ja mit Nagelsmann gesprochen, mit Flick
mit
gesprochen.
Allen. Und alle haben abgesagt. Und dann kommt Kompany und wie Phönix aus der Asche und auf der anderen Seite auch Muslic, Alter, wer wollte denn Schalke trainieren? Also ja. Den Trainer, den etablierten Trainer, der Schalke haben wollte, den hätte ich sehen wollen. Und Muslic kannte ja niemand.
Ja.
Niemand wusste, wer dieser Mann ist. Inklusive Broski. Und dann fischen die da so eine Perle raus, den hier niemand kennt. Unfassbar. Also ja. Da musst du auch Vertrauen haben. Weiß ich, vielleicht fast bei Muslic ein bisschen Glück. Aber was, also das ist ja das sehr, wie ein Mensch entfacht einen kompletten neuen Verein.
Ja, ja, also Muslic war ja auch nicht unbeteiligt dann an Transfers wie Edin Dzeko und ja. So, ne, der ja auch die ganze Region einfach nochmal angezündet
bitte bleib,
hat.
Bleib, Edin, bitte bleib.
Ja, ja, der ewige Edin. Ah ne, das ist Terzic, ne?
Ey, übrigens Trainer in Bilbao.
Ja, das ist auch wild.
Ja.
Das ist auch wild, ja.
Und das finde ich eigentlich richtig geil. Sollte man vielleicht auch mal hin. Du hast doch Connections, oder? Ist doch unser RTL-Experte.
Ja, stimmt. Trainerexperte, ja.
Das Stadion muss ein Banger sein da. Und übrigens im Baskenland noch bessere Sterneküche als im Saarland.
Was du schon alles bereist hast.
Ja, ja.
Was du schon alles bereist. Was hast du denn zu den, wenn wir jetzt gerade bei Bayern waren, zu dem, was international diese Woche noch abgeht? Alter, hast du da einen ganz kurzen Take zu?
Wenn mich einer stört beim Gucken dieses Spiels, Bayern gegen PSG.
Ja.
Rass dich aus.
Da würde ich nicht anrufen.
Niemand soll mich auch nur anschauen zu Hause. Ich möchte keine Sekunde verpassen. Grüße gehen raus an Thomas Schmidt vom Podcast Baywatch Berlin, der im Moment kaputtes Internet hat und sich das Hinspiel über Datenvolumen gezogen hat und 2 Tore verpasst hat und ab der 60. ruckelte es nur noch. Es tut mir so furchtbar leid für dich, lieber Schmitti.
Jetzt kann er nicht mal mehr WhatsApp verschicken, weil er kein Datenvolumen
genau, mehr hat. Genau, hat er gesagt, danach ging nicht mehr über WhatsApp durch.
Echt?
Ja, genau.
Ach, krass.
Weil also, ich bin überhaupt kein Fan dieser Theorie, dass die beide ohne Abwehr gespielt haben, Bayern und PSG. Es ist mir an so einem Abend dann auch scheißegal. Also natürlich haben die mit Abwehr gespielt, das darfst du nicht vergessen, Alter, Upamecano hatte teils auch Weltklasse-Abwehraktionen.
Ja, ja.
Aber wenn die Offensiven so angezündet sind, dann verteidigt es ja keiner.
Ja, ja.
So, und das hat überragt in diesem Fußballspiel. Und ich freue mich so aufs Rückspiel. Und ich sag dir übrigens, die Bayern machen's.
Boah, ich habe also das Gefühl leider, dass sowohl München als auch Freiburg es nicht packt.
Ich sag dir, Freiburg geht nach Istanbul ins Finale. Wir fahren ja hin nach Istanbul, Feli.
Wir fahren hin, ja, ja.
Machen Content und da wird der Sportclub im Finale sein von Istanbul. Das muss man wirklich schon sagen. Ich hatte das Hinspiel von Freiburg in der Konferenz. Jetzt switchen wir wild zwischen Champions League und Europa League. Aber ich muss sagen, ich habe selten einen Gegner gesehen von Freiburg, der so gut taktisch auf dieses Spiel von Freiburg eingestellt war, was sie spielen. Man muss schon sagen, die haben den taktisch den Zahn gezogen.
Ja, ja,
ich hoffe aber auf Schuster, dass er darauf eine Antwort findet im Rückspiel in Freiburg. Freiburg ist verdammt stabil zu Hause und in München gewinnst du so leicht auch nicht, ne? Grüße an Real Madrid. Also, um jetzt nochmal das andere deutsche Spiel einzubeziehen.
Das stimmt.
Du hast halt PSG und du hast einen Ousmane Dembélé, der immer einen Konter perfekt abschließen kann. Aber ich sag dir eins, die Bayern sind auch zu Hause in der Lage, zur Not dann 3, 4 oder 5 zu machen.
Ja. Ja. Ich lass mich gerne positiv überraschen, aber ich glaube, an der Stelle bin ich irgendwie ein bisschen pessimistisch, was das angeht.
Ich setze voll auf die Heimstärke. Ja, also bei den
Freiburg
Bayern,
ist ja auch sehr, sehr heimstark, gerade in der Europa League, ne? Das muss man schon dazu sagen, ja.
Ja, und die Freiburger haben so eine Art und Weise, Teams zu locken, finde ich. Gerade auch, also das war jetzt, was Braga gespielt hat, auch nicht die unglaubliche finale Version des Fußballs, was Braga da gespielt haben. Viel mit langen Bällen operiert, aber sie haben es eben geschafft, dieses Freiburger Pressing sehr gut zu überspielen. Ich glaube, dass Julian Schuster darauf eine Antwort findet am Donnerstag. Wenn ihr uns hört, Mittwoch, dann ist das Spiel heute der Bayern und morgen dann der Stuttgart, der Freiburger.
Ja, das also, ja, ich bin mal gespannt. Diesmal spielen sie ja immerhin vor 4 Tribünen und einem geschlossenen Stadion. Nicht so wie in der Bude da in Braga. Wer dieses Stadion nicht gesehen hat, guckt es euch an.
Ich hätte das Gefühl, wenn du den Ball gegen die Felswand schießt, kommt da ein Wasserfall raus. Ja, also das war ja, also.
Ja, ja. Aber ich bin da echt ehrlich so, also ich glaube, wenn du vor Ort bist, ist das, glaube ich, sieht geil aus.
Mhm.
Aber Max Kruse hatte in der Matchday-Sendung auch einen Take, den ich durchaus nachvollziehen kann, wo er sagte,
das gar nicht so geil findet, ne?
Da kommt keine Stimmung auf so richtig. Ich hätte da lieber Fans sitzen, ne?
Ja. Max Kruse hatte ein paar gute Takes in der Show, unter anderem auch diesen Elfmeter dazu geben gegen Freiburg.
Ja.
In einer Allerweltsituation. Zum Glück hält Arthur Bolo den, aber den zu geben ist wirklich eine Bodenlosigkeit.
Findest du so krass?
Findest du?
Also,
der rennt ja vom Tor weg, der Portugiese.
Es ist schon eine sehr, sehr harte Entscheidung, aber er hält ihn auch schon lange fest, muss ich sagen, ne? Also.
Ja.
Keine Ahnung, kann Elfmeter, muss aber nicht.
Ich habe in der Konferenz kommentiert und das späte Braga-Tor hat mich etwas von den Emotionen mitgerissen, wie du gesehen hast. Ich glaube, ich habe eine Aufstellung weggeworfen.
Ich stand im Studio. Ich glaube, 3 Meter von dir entfernt. Ja. Ich bin froh, dass ich da ohne Platzwunde rausgegangen bin.
Boah, war ich sauer.
Das
hätte nicht sein müssen, das Gegentor.
Das war schon wild.
Das ist ja das Schöne am Europapokal kommentieren. Da kann man ja auch mal aus deutscher Brille kommentieren.
Wie man bei Schalke Lennart sagt, aus dem Sulki gehen. Weiß bis heute nicht, was ein Sulki ist.
Im Rückspiel auf RTL Plus mache ich das Einzelspiel. Da werden wir uns im Matchday-Studio nicht sehen.
Ah ja, okay.
Also wenn ihr es vielleicht am Donnerstag hört, dann bin ich jetzt gerade eventuell, also schaut RTL Plus, werde ich vielleicht, wenn Freiburg gewinnt, aus dem Sulki gehen.
Freiburg gegen Bayer. Ja. Sehr gut. Aber wo Schalke Lennart, ich wollte nochmal sagen, also das, was am Samstag da auf Schalke abging.
Ja, bitte.
Man gönnt es der ganzen Region, ne? Also wir sind reingegangen in den Stream mit Bildern von diesem Fanmarsch. 25.000 Leute, manche sagen so irgendwie über 30, da sind Leute mitgelaufen, die auch einfach gar keine Karte hatten, sind einfach nur spazieren gegangen und haben halt geile Stimmung gemacht und sich ein Bierchen reingezimmert.
Ja.
Das ist, also da ist eine Last von einem ganzen Verein abgefallen, das ist unbeschreiblich.
Ja.
Und ich sag dir ganz ehrlich, also diese Emotionen, die da in diesem Stadion geherrscht haben, sowas erzeugt nur der Fußball. Solche Emotionen gibt es nur im Fußball. In keiner anderen Sportart. Auf diesem ganzen Planeten.
Und wer das nicht fühlt, da mache ich mir große Sorgen über solche Menschen, die das nicht fühlen.
Ja, Fußball einfach eine geile Sau.
Ja,
manchmal auch hart, aber manchmal auch einfach eine geile Sau.
Ich will hier keine Namen nennen, aber es gab einen BVB-Fan, der mir für ein Ticket 8.000 Euro bieten wollte für das Schalke-Spiel. Ich sag, Bruder, ich habe keine Tickets. Hintergrund ist, irgendwo gab es eine falsche Pressemeldung. Sender geben doch immer so Pressemeldungen raus, wer diese Spiele kommentiert. Und da stand fälschlicherweise ich als Kommentator. Einfach wahrscheinlich so ein Copy-Paste-Fehler. Und daraufhin schrieb mich dieser Mensch an und sagt, also erstmal generell, ich bin kein Kartendealer. Das ist meine Arbeitskarte. Ich kann nicht meine Akkreditierung verkaufen. Deswegen müsst ihr es gar nicht probieren. Aber der Mann ist BVB-Fan. Er wollte dahin, um diese Emotionen zu spüren, weil er sich so aufs Revier Derby freut, Alter. Das fand ich echt stark.
Da freue ich mich auch drauf.
Ja, ne?
RTL, Make It Happen. Lenny und ich, Revierderby. Schau mal vor, das Signal Iduna Park da.
Wahnsinn. Habe ich Bock drauf.
Ich auch.
Aufs Revierderby und auf die Europa League und auf die Champions League. Die Bayern kommen weiter. Du sagst PSG?
Ja, ich sag PSG und Braga leider. Aber ich mach's wie Felix Groß. Ich bin der Erste, der gratuliert, wenn es doch klappt.
Klassischer Felix Groß, ne? Klassischer Felix Groß. Ich würde es Julian Schuster einfach gönnen. Man darf nicht vergessen, um das dann nochmal abzuschließen, der Typ ist ein Trainer-Novize, ne? Tritt in die Fußstapfen einer unfassbaren Legende mit Christian Streich und führt die dann in ein Europa-League-Halbfinale, Alter. Ja, ja. Mit Spielern größtenteils aus dem eigenen Stall. Boah, Freiburg, alle Achtung, wenn das klappt mit dem Finale.
Wirklich, und auch nochmal, hallo Deutschland, der SC Freiburg steht in dem internationalen Halbfinale, ne?
Ja.
Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die das gar nicht so mitbekommen in Fußball Deutschland, weil es halt irgendwie Freiburg ist, die irgendwie so einfach so ein netter Verein ist, der einfach so gut zockt und so.
Ja.
Aber das ist schon ein massives Brett, ne?
Ja, ja. Feli, senden wir eigentlich, haben wir in 2 Wochen noch eine Folge?
Ja, also ich glaube, das nächste Mal, wo wir aufnehmen, sind wir in Istanbul.
Dann sind wir in Istanbul. Ist dann der VfL Wolfsburg abgestiegen aus der Bundesliga?
Nein.
Ich sag ja.
Ich glaube nicht.
Das Problem ist, dass auch...
Der niedersächsische Harry Potter Dieter Hecking zaubert die dann nochmal auf den Relegationsplatz.
Ey, das habe ich noch nie gehört, aber es trifft. Stimmt mal mit der Brille. Ja, das Problem ist in Anführungsstrichen, dass St. Pauli halt nicht gut genug ist, fußballerisch um die zu kitzeln, ja?
Ja, also das wird ein crazy letztes Spiel. Also da geht's halt wirklich einfach actually um alles.
Ja, wenn Wolfsburg aber absteigen sollte, dann bist du doch bestimmt am ersten oder zweiten Spieltag der Erste, der sich auf die RTL Samstagabend Topspielübertragung freut in Niedersachsen, oder Feli? Das ist doch was für dich.
Sicher. Ich fahr direkt mit dem VW hin. Nächste Werbung. Scheiße. Bevor ich jetzt hier noch irgendwie...
Vielleicht buchen die doch noch ein.
Ja, sicher. Grüße gehen raus.
In diesem Sinne, ne, würde ich sagen, wir melden uns wieder aus Istanbul.
Sagt man das, ne?
Istanbul, ganz korrekt, Istanbul.
Ja, du weißt das ja. Ne?
Weißt du, was wir essen
Du musst
müssen?
Mich dann irgendwie komplett an die Hand nehmen. Noah steht, ist auch dabei.
Noah, der Wagner ist auch dabei.
Hier im Studio.
Geil, da gibt's, da müssen wir essen. Überall stehen auf den Händler, auf der Straße so die Händler rum, die diese Muscheln aus dem Bosporus fischen, mit Reis vollstopfen und dann mit Zitrone die übergießen, jeder einzeln. Und da mal so 10 Dinger noch reinschrauben nach 5 Fs.
Vielleicht schraube ich mir auch so viel FS rein, dass du mich aus dem Bosporus fischen musst.
Das ist die Idee. ist Wir gehen Fischbrötchen essen. Zeige ich euch alles.
Geil.
In diesem ich Sinne, ne?
In diesem Sinne. Macht es gut. Vielen Dank.
Alaaf. Die 18 fährt ja durch bis nach Istanbul, ne?
Ah, wir fahren mit der 18 ja, einfach. Ja. Okay, ja. Perfekt.
Perfekt. Super. Insider. Kleiner Kölner. Ciao.